Guten Abend. Hier ist das Penta-Radio, die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Bei Coloradio zu hören auf 98,4 und 99,3 Megahertz und im Internet nachzuhören unter c3d2.de unter dem Menüpunkt Penta-Radio. Wir sind hier heute zu dritt im Studio live. Das werdet ihr auch nachher noch sehen, dass das mit gewissen Komplikationen verbunden ist. Mein Name ist Cyril und hier ist einmal der Mul.
Hallo, seid gegrüßt.
Und hier ist einmal der Neko, sobald er an seinem Platz sich eingefunden hat.
Hallo.
Genau, wir steigen in Feedback ein. Ich muss nochmal so ein bisschen nebenbei achten. Ich habe tatsächlich das letzte Mal vor 4 Jahren eine Sendung gefahren. Das heißt, es ist alles so ein bisschen improvisiert heute. Wir sind immer noch ein bisschen personell eingeschränkt aufgrund des Urlaubs. Der Urlaubszeit und allen möglichen Einschränkungen. Ja, Leute haben keine Zeit und so weiter. Aber wir kriegen uns irgendwie durchgewurstelt. Ich habe Feedback bekommen tatsächlich, um gleich noch hinter den Kulissen zu bleiben. Ich hatte verschiedene Rückmeldungen zu meinem Editing-Stil. Willst du damit vielleicht mal anfangen, Mol?
Soweit ich das verstanden habe, haben wir die Rückmeldung von professionellen Leuten bekommen, dass wir zu professionell sind. Was hat's damit auf sich?
Ja, genau. Also du hattest ja als Feedback gegeben, dass du das sehr schön fandest, dass die jetzt die Folgen, die aus dem Remote kamen, ein bisschen aufwendiger produziert sind, was natürlich für mich auch mit massivem Zeitaufwand verbunden war. Aber ja, man konnte die Voraufzeichnung machen und dann das alles schön mal zusammensortieren oder vielleicht sogar sagen, irgendwie diese eine Tangente hier, die kann raus und so. Und das war alles ein bisschen aufwendiger produziert. Ich habe das gegenteilige Feedback, naja, nicht gegenteilig, aber so ein bisschen den anderen Winkel bekommen, weil ich jetzt auch beim MDR tätig bin. Einmal im Monat bin ich da in einer Ratgebersendung beim Sachsenradio. Ich glaube, ich muss mich tatsächlich ein bisschen weiter runterziehen, das ist nicht so gut. ja, das ist ein bisschen improvisiert heute.
Wir bekommen Podcast-Feeling.
Ja, genau. Es ist schön improvisiert. Das ist ja auch, wofür ein Podcast, was ein Podcast durchaus mal erlaubt ist. Das muss nicht alles so perfekt sein wie bei uns. Das war nicht genau das Feedback, was mir so gegeben wurde, dass wenn man im Radio ist, quasi, da wird halt in dem Moment, wo man sendet, halt die finale Fassung produziert. Auch wenn man einen Podcast dann danach noch veröffentlicht, dann ist das halt genau die Version, die im Radio gelaufen ist. Einfach weil es ja auch ja gar nicht wirklich die Zeit dafür gibt, da großartig nachzubearbeiten. Es gibt im Radio durchaus Formate, wo das auch passiert. Also wenn halt so ein vorproduziertes Stück gemacht wird, dann ist das natürlich produziert und zusammengeschnitten und mit Musik unterlegt und was nicht alles, wenn man halt so redet, dann ist das halt eher ja so roh. Nein, nicht ganz roh, aber so unverfälscht. Das wäre vielleicht das richtige Wort.
Aber Produktionsvalue hat meiner Meinung nach schon was.
Ja, also ich bin ein großer Freund davon. Das Problem ist nur, dass es leider zeitaufwendig ist.
Das ist dann der Vorteil, dass du das machst.
Ja, genau. Es ist immer schön, wenn man es an andere Leute delegiert hat, ne? Genau. Also falls ihr Meinungen habt zu dieser Debatte roh und unverfälscht versus aufwendig produziert, lasst es uns gerne wissen an pentaradio@c3d2.de. Dann kommt euer Feedback gerne in der nächsten Sendung an. Ansonsten steigen wir jetzt in die News ein. Und zwar, das ist eine Meldung, ich hatte sie schon vor 2 Monaten zufälligerweise mal mitbekommen und das gleich eingetragen, damit wir es nicht verpassen. Und dachte so, da werden wir mal hier eine Geschichtsstunde machen können, die so die normalen Medien nicht machen. Und dann habe ich zu meinem eigenen Ärger festgestellt, dass auch Deutschlandfunk Nova das aufgegriffen hatte, nämlich 100 Jahre DIN-Papierformate.
Mir fiel da auf Mastodon ein schönes Bild ein von das neue Reichspapierformat. Da gab es so ein schönes Werbeplakat. Ich fand das sehr interessant.
Genau, die DIN-Formate, also DIN ist ja das Deutsche Institut für Normung, ein Zusammenschluss von Technikern und dergleichen mit dem Ziel, gewisse Normformate rauszugeben oder zu beschreiben für die Vereinfachung des Handels untereinander. Denn wenn man zum Beispiel einfach weiß, irgendwie bestimmte Schrauben, die eine bestimmte Benennung haben, haben halt zum Beispiel bestimmte Materialien, aus diesen sind bestimmte Gewindeformen, bestimmte
Gewindeneigungen.
Gewindeneigungen, ne, genau.
Tiefe.
Wie nennt man das Loch oben, wo der Schraubendreher reinkommt?
Der Kopf.
Naja, aber quasi das Muster da, was drin ist, ne? Wie das Kreuz oder der Schlitz oder der
Kreuzschlitz oder Torz, ne? Oder Innensechskant.
Ja, genau.
Also Außensechskant.
Wenn sowas halt irgendwie standardisiert ist, damit ich auch weiß, quasi mein 6er Schraubenschlüssel passt irgendwie in die 6er Schraube rein oder sowas, dann ist das natürlich hilfreich. Ja, man sieht, ich habe von Handwerk keine Ahnung.
Ja.
Aber von den DIN-Papierformaten habe ich durchaus mal was gehört. Die hat man ja hier durchaus vor sich. Wir sehen hier einige ausgebreitet in diesem Studio. Und die DIN-Papierformate haben sich ja so ziemlich in der ganzen Welt durchgesetzt. Also die USA sind immer wieder eine andere Sache, da reden wir nicht drüber. Aber das ist ja bei solchen Normen immer so eine Sache oder bei Einheitensystemen und sowas. Die DIN-Papierformate sind so ein bisschen magisch. Die sind komplett aus mathematischen Prinzipien abgeleitet und dadurch ja auf eine gewisse Weise ab und zu absolut zeitlos. Denn wenn man so einen DIN A4-Blatt zum Beispiel vor sich hat, dann kann man wissen, dass in exakten 16. Quadratmeter DIN A4 ist einfach zweimal DIN A, ein halb von DIN A3. DIN A3 ist ein halb von DIN A2 und immer so weiter. Und DIN A0 ist definiert als ein Quadratmeter. Und zwar nicht nur als exakt ein Quadratmeter, sondern als dasjenige Blatt Papier mit ein Quadratmeter Fläche, was bei Halbierung oder Verdopplung die gleiche Form behält.
Und das wird bewerkstelligt mit einem Seitenverhältnis von 1 zu Wurzel 2.
Ganz genau. Das kann man sich mal klar machen, wenn man noch ein bisschen Schulmathematik sich vor Augen führt, kann man sich mal die entsprechende Skizze machen, eine Gleichung daraus aufschreiben und man wird sehen, die einzige Lösung dafür ist tatsächlich das Seitenverhältnis 1 zu Wurzel 2. Und dann zusammen mit dem gegebenen Flächeninhalt ergibt sich dann zwingend die entsprechende Papiergröße. Das wird dann im Standard natürlich auf Millimeter gerundet, weil so genau zugeschnitten auf Mikrometer sind die Blätter nun nicht mitunter auch nicht unbedingt. Aber daraus ergibt sich dann das. Und zum Beispiel der nächste Trick, den man daraus machen kann, ist, wenn man wie gesagt schon weiß, DIN A0 ist ein Quadratmeter, also ist DIN A4 ein 16. Quadratmeter. Und man weiß zum Beispiel, bei solchen normalen Druckerpapier ist das Blattgewicht, was angegeben wird, immer 80 Gramm pro Quadratmeter. Und dann kann man einfach ausrechnen, so ein DIN A4-Blatt mit normalem Druckerpapier wiegt exakt 5 Gramm. Und das heißt zum Beispiel auch als nächstes, wenn ich ein Briefporto habe für 20 Gramm, der normale Standardbrief, dann gehen da 3 Blätter rein, denn dann bin ich bei 15 Gramm und ich brauche noch ein bisschen Gewicht für den Umschlag. So kann man das alles im Kopf überschlagen. Das ist absolut grandios und das schon seit 100 Jahren.
Es ist auch immer sehr interessant für alle Leute, die in irgendeiner Form eine technische Ausbildung haben, das dann gelernt zu bekommen und diesen Effekt zu haben. Also bei mir war das so damals in meiner Schule, als ich das gelernt habe, weil ich hatte sowas in der Schule und es hat mich schon ein bisschen weggeflasht, dass das alles so total aufgeht und total cool ist. Und by the way, mich würde interessieren, ob es auch im amerikanischen System, im imperialen System da irgend so eine Denkweise gibt und ob die auch so mindflashing ist.
Ich glaube, das sind wirklich einfach nur quasi feste Zahlen von Zoll, also dann sowas wie 8,5 Zoll mal 11 Zoll. Das ist dann halt das. Und dann gibt's irgendwie ein Format, was Legal heißt und eins, was Letter heißt und so. Ich muss sagen, damit habe ich mich nicht so beschäftigt, weil das, glaube ich, nicht so mathematisch interessant ist, wie die DIN-Papierformate.
Naja, wer es weiß, wer es genau weiß, wir freuen uns genau darüber. Wir wollen die Adresse nicht nochmal ansagen.
Doch, pentaradio@c3d2.de.
Ich wollte jetzt die Radio schon nicht zu einer E-Mail-Ansage-Sendung machen.
pentaradio@c3d2.de.
Werbung in eigener Sache.
Wir müssen Honky heute ersetzen.
Grüße, Honky.
Genau. Wir haben noch mehr News zusammengestellt. Die erste Sache, die hier auf der Liste ist, aus der Reihe nur gemietet, nicht gekauft. Denn man denkt das ja immer, wenn man so im Internet Dinge kauft, dann steht da auch immer, seit es irgendwann mal eine dementsprechende Gesetzesänderung gab, zahlungspflichtig kaufen. So völlig unmissverständlich, jetzt findet hier eine Geldtransaktion statt. Aber nur, weil man etwas bezahlt, heißt es noch lange nicht, dass man es gekauft hat, sondern man hat es vielleicht nur gemietet. Das haben jetzt einige Spieler festgestellt, die Spiele von der Firma Ubisoft gekauft haben, um genau zu sein, auch nicht nur die Spiele, sondern auch sogenannte DLC, also Downloadable Content, also extra Zusatzinhalte, die man sich noch dazu runterladen kann zum Spiel. Denn Ubisoft hat sich gesagt, naja, aber diese Spiele sind jetzt schon teilweise ganz schön alt, also so 2 Jahre. Es wird jetzt schon langsam mal Zeit, dass wir mal irgendwie, das sind teilweise nur 2 Jahre alte Spiele, also teilweise auch welche, die 10 Jahre alt sind. Aber da hat sich Ubisoft gesagt, ja, das Geld haben wir jetzt aber schon verdient und jetzt haben wir nur noch Kosten. Das gefällt aber irgendwie unserer Bilanz überhaupt nicht. Deswegen schalten wir jetzt mal dort die entsprechenden Server alle ab. Die werden natürlich dann noch nicht zur Verfügung gestellt in irgendeiner Form, weil es ja unser geistiges Eigentum, da können wir machen, was wir wollen. Und dementsprechend sind diese ganzen Inhalte, die die Spieler dort gekauft haben, in Anführungszeichen, dann halt nicht mehr verfügbar. Und für, wie gesagt, so Spiele mit einem Alter von 10 Jahren ist das durchaus ja mit gängige Praxis, gerade halt bei solchen Mehrspielerspielen. Da braucht man halt auch die Server, um das Spiel überhaupt spielen zu können in irgendeiner Form. Die sind dann quasi wertlos, die Spiele. Und aber hingegen eins von diesen Spielen hier aus dem Artikel hatte ich hier rauszitiert, one of the games remains available for sale on Steam. Steam ist ein Marktplatz für Spiele im Internet. With no notice that it will be rendered unplayable in 2 months. Also die Frist ist jetzt noch 2 Monate, bis der Zugriff abläuft und man kann das Spiel aber noch neuwertig kaufen zum entsprechenden Neupreis, ohne irgendwelche Hinweise darauf, dass das jetzt eigentlich nur noch für 2 Monate begrenzt ist.
Aber Xyrl, du lebst im Kapitalismus.
Ja, ich möchte gerne den Kapitalismus mit menschlichem Antlitz.
Tja, wie nennt man das dann denn? Sozialkapitalismus?
Ich dachte eigentlich, das sollte soziale Marktwirtschaft sein. So wurde mir das damals im Sozialkundeunterricht beigebracht, dass wir den Kapitalismus gezähmt hätten und das sei dann diese soziale Marktwirtschaft. Aber vielleicht müssen wir uns noch ein paar neue Zähmungstechniken für das digitale Zeitalter überleben. Ja, ich hatte ihn noch verlinkt, in der Juli-Ausgabe hatten wir sie, also eine ähnliche Meldung mit Sony und den Videos, die da bei der PlayStation-Plattform waren. Also im Prinzip kann man so eine Meldung ja jeden Monat irgendwo sehen.
Also wie immer unser Plädoyer für offene Software, wenn sowas abgeschaltet wird und ich den Code habe und dann kann ich mich im Zweifelsfall selber kümmern. Ich verstehe ja, dass die sagen, wir wollen das nicht weiter maintainen, aber dann bitte, wenn ihr es verkauft, dann gebt den Code frei, dann kann sich jemand selber kümmern, der es kauft. Das ist wie das Auto, wenn BMW sagt, ich baue keine Ersatzteile mehr und du kannst es nicht mehr in meine Werkstatt bringen, kann ich mich im Zweifelsfall selber kümmern.
Ja, du weißt natürlich, warum sie es nicht machen, weil natürlich diese Spiele, das sind meistens dann welche Serien, wo jedes Jahr ein neuer Titel rauskommt und die wollen natürlich, dass die Spiele auf die neuen Titel wechseln. Also zum Beispiel halt, wenn du irgendwie sowas hast wie bei EA Sports, gab es dann wie diese FIFA-Reihe jedes Jahr. Die Änderungen waren dann doch eher kosmetisch und dann halt natürlich die entsprechenden Spieler und Vereine und sowas sind dann halt drinne, wie sich das dann in einem Jahr geändert hat durch Transfers und so weiter. Aber grundsätzlich ist das Spiel jetzt nicht so wahnwitzig anders zu dem, was irgendwie vor einem Jahr und vor 5 Jahren verkauft wurde. Und da muss man natürlich irgendwie sicherstellen, dass die Spieler dann auch das neue Spiel kaufen. Zum Beispiel, indem man halt das alte Spiel unspielbar macht.
Da würden mich ja auch mal die Legal-Experts interessieren da draußen, wie es aussieht mit Rückgaberecht. Ich habe ja auch teilweise gewisse Zeiten, die einzuhalten sind. Also wenn das dann sozusagen bloß noch 14 Tage da ist, das Spiel. Aber gut, bei Software ist das sowieso immer so ein Problem.
Ja. Ich weiß, bei Steam muss man auch immer, wenn man ein Spiel kauft, abhaken, dass man explizit auf das 14-tägige Widerrufsrecht verzichtet, mit der Begründung, dass die halt sofort anfangen, die Leistung zu erbringen, dadurch, dass man das Spiel sofort installieren kann. Also man hat dann noch als Kulanz ein 2-stündiges Rückgaberecht, also wenn man weniger als 2 Stunden gespielt hat innerhalb der 2 Wochen, dass man es noch zurückgeben kann, weil es meinetwegen komplett defekt ist oder sowas.
Und wie sieht's mit Garantieleistung aus, wenn nach den 2 Monaten dann noch irgendwie Garantieleistung auftreten? Aber gut, du kannst ja nicht mehr spielen.
Ja, was für Garantieleistung, ne?
Es ist kaputt.
Es geht nicht.
Genau.
Das not work for me.
Warte mal, du weißt es, Kirill, die da durchrennen, die werden sich dann freuen, wenn noch irgendwas kaputt ist zum Schluss. Wie heißen diese Spieler, die das versuchen, in kürzester Zeit durchzuspielen?
Speedrunner.
Die Speedrunner, genau. Die werden
das ist natürlich besonders schnell. Wenn man es einfach nicht mehr öffnen kann, dann ist man in 0 Sekunden fertig.
Genau.
Da muss man dann der Erste sein, der den 0 Sekunden ran submittet. Ich finde es ja auch total signifikant, um auf eine vergangene Penta-Radio-Sendung hinzuweisen, unter diesem Gesichtspunkt Bewahrung von Spielekultur. Das war ja auch eine der Motivationen, warum wir im Januar den Leiter vom Computerspielemuseum in Berlin zu Gast hatten. Die Folge könnte ich auch gerne noch nachhören auf unserer Webseite c3d2.de. Das werde ich noch ein paar Mal heute wahrscheinlich sagen. Aber gut, wir haben noch jede Menge andere News, durch die wir durch wollen. Wir gehen weiter in unsere andere liebe Reihe KI.
Die Google Intelligence.
Ja, genau, ne?
Künstliche Inkompetenz.
Das hat jetzt hier gerade erst vor 2 Tagen groß die Runde gemacht. Ein Vater in Amerika hat Fotos aufgenommen von seinem kleinen Kind. Der hatte irgendwie eine Art Ausschlag und zwar in einem intimen Bereich, wie das halt manchmal passiert. Und das möchte man ja auch damit beim Doktor vorstellig werden. Und hat dementsprechend dort Fotos gemacht und die per E-Mail an den Doktor weitergeschickt.
Falsch. Sondern über die krankenhauseigene App.
Ach so, über die krankenhauseigene App. Aber es war dann, weil er die Fotos gemacht hat, ist es dann auch noch in der Google Cloud.
Genau, gelandet, ne? Es war ein Android-Handy und das Android-Handy hat automatisch nach Hause telefoniert und die Google GAI mal beauftragt, die Bilder auf gefährdende Inhalte zu untersuchen.
Also auf Kinderpornografie. Wir können es auch ruhig sagen. Also ja. CSAM ist ja heutzutage der Begriff dafür, Child Sexual Abuse Material. Aber ja, Kinderpornografie-Fotos sind halt im Wesentlichen, worum es geht. Oder halt ja eventuell, wo irgendwie Kinder anderweitig belästigt oder
missbraucht
genötigt werden oder sowas. Darauf hat dann halt die automatisierte KI bei Google reagiert und hat diesem Menschen, der offenbar ein schwerer Krimineller ist, wenn er solche Materialien hat, die KI völlig hundertprozentig sicher eingestuft hat, einmal das sämtliche Google-Konto gesperrt. Und das Problem natürlich ist, so ein Google-Konto ist halt heutzutage der Zugang zu allen möglichen Dingen. Das heißt, er kommt dann im Zweifel zwar in sein Telefon nicht mehr rein, weil um so ein Android-Telefon zu verwenden, braucht man für gewöhnlich ein Google-Konto, wenn man nicht auf einem der wenigen befreiten Android-Distributionen unterwegs ist. Definitiv nicht die vorinstalliert sind. Und dementsprechend, wenn er dann irgendwie seine Mailadresse bei Google Mail hat, dann ist die auch weg, inklusive aller vergangenen Mail-Korrespondenzen, die er hatte. Irgendwie eventuell, wenn er halt bei Google Fotos halt alles gesichert hat, sind sämtliche Urlaubsbilder, sämtliche Bilder von seinen Kindern auch weg und nicht mehr wiederbringlich. Natürlich dann, dadurch, dass Google das dann auch an die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden weitergemeldet hat, hat dann die Staatsanwaltschaft und sowas raufgeschaut. Die haben natürlich sofort gesehen, dass das halt ein, dass da überhaupt keine Substanz dran ist, dass da kein Anfangsverdacht vorliegt, haben das Verfahren eingestellt. Also er ist auch vor der Perspektive des Rechtssystems ein absolut unbescholtener Mann und ist dann dementsprechend zu Google hingegangen, aber hat leider festgestellt, bei Google ist man nicht Kunde, sondern Produkt.
Da gibt's übrigens noch ein anderes Problem. In Deutschland wäre das das Zivilrecht. Ich kenne Kunden, die nutzen Google Drive für ihre Produktivität. Das heißt, die legen da ihre Firmendaten ab. Wenn ich dann dort rausfliege, könnte es sein, dass eventuell Google mal einen größeren Betrag an mich bezahlen muss.
Ja, das wäre natürlich wünschenswert, dass mal das entsprechende litigiert wird. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, dass sowas schon mal passiert ist, nehmen wir auch das gerne als Hinweis. Nein, ich werde jetzt die Mailadresse nicht nochmal sagen. Die ist jetzt oft genug gekommen.
Genau.
Nico wollte schon wieder ansetzen. Ja, also dieser Mensch hat jetzt kein Google-Konto mehr, ist jetzt im Prinzip von einem doch signifikanten Teil des öffentlichen Lebens ausgesperrt, oder zumindest von einem signifikanten Teil von Diensten, die Leute halt so nutzen, als Teil irgendwie ihres digitalen Lebens, nachdem das dann halt auch die Interesse der entsprechenden Medien erreicht hat. Also ich habe hier den Artikel von der New York Times verlinkt, ich habe es jetzt auch schon beim Guardian gesehen, also es macht jetzt einmal groß die Runde. Haben natürlich diese Medien angefragt bei Google, was das denn ist und ob man dem Menschen sein Konto jetzt nicht wiedergeben könnte. Google bleibt stur und sagt halt, die KI hat entschieden im Prinzip. Ich denke mal, Google hat einfach Schiss davor, dass sie jetzt einen Präzedenzfall setzen, wenn man einen Menschen halt das wiedergibt, dass dann plötzlich Hunderttausende vor der Matte stehen, die alle gerne eine Einzelfallprüfung haben wollen. Und das Prinzip Google ist halt nicht Einzelfallprüfung. Das Prinzip Google ist alles mit KI abdecken und keine Mitarbeiter für sowas beschäftigen.
Naja, Mitarbeiter gibt's schon, aber die versuchen halt dir Google Ads zu verkaufen.
Ja, nicht für Support. Also ich habe sogar schon Horrorgeschichten gehört, irgendwie selbst wenn irgendwie Leute bei Google Cloud große Summen irgendwie investieren und dann gibt's irgendwie einen Billing-Fehler, irgendwie die Kreditkarte bounced einmal aus irgendwelchen Gründen, dann ist im Zweifelsfall das komplette Produktions-Setup von irgendwelchen Firmen weg. Also selbst solche Geschichten gibt's zuhauf. Das ist, wenn man so bei Hacker News und in den einschlägigen Foren das nachverfolgt, hat Google da keinen sehr guten Leumund mehr. Was sich ja dann auch Google negativ auswirkt. Also wann immer Google irgendwie einen neuen Dienst ankündigt, das war jetzt irgendwie vor 2 Jahren zum Beispiel mit Stadia, also diesem Spielestreaming, was sie anbieten, dass man quasi das Spiel, was man irgendwie selber, was man gekauft hat, läuft halt auf einem Google-Server und man kriegt es dann nur das Bild nach Hause geschickt und hat dann einen Controller, mit dem man halt da spielen kann und das aber man braucht halt keinen fetten Gaming-PC oder eine Konsole dafür. Das hatten sie halt angeboten und das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber im Prinzip jeder Review meinte so, ja, Google hat halt einfach so eine Reputation dafür, ständig irgendwelche Dienste, die sie nicht mehr mögen, abzuwürgen. Und warum soll ich denn jetzt investieren in meine Spielebibliothek bei Stadia, wenn ich im Prinzip schon weiß, dass das in 2 Jahren wieder vorbei ist? Und einfach deswegen, also diese Reputation schadet ihnen halt echt zunehmend und auch völlig zu Recht. Bei diesen ganzen Early Adoptern.
Ich bin mir da nicht so sicher, ob das bloß ein Google-Problem ist, weil, also ich kann da Beispiel von Microsoft finden, bei Amazon fällt mir jetzt nichts ein, aber das können die Großen sein. Also ich erinnere bloß so an Windows Phone. Wer da Geld und Zeit rein investiert hat, der hat genauso in die Sonne geguckt oder was auch immer.
Und ich glaube, Windows Phone lief aber doch relativ lange, oder? War das nicht so 5, 6 Jahre?
Ja, aber...
Also es war dann wirklich erst, als wirklich absolut klar war, dass da nichts mehr zu holen war, dass sie es dann wirklich auch eingestellt haben.
Ich muss mich da outen, ich bin so ein gebranntes Kind gewesen.
Es gab aber auch von Microsoft eine E-Book-Verkaufsdienstleistungsgeschichte, die dann auch eingestellt wurde und dann war auch wieder klar zu sehen, ja, nur gemietet, nicht gekauft, alle E-Books waren plötzlich weg, als der Dienst eingestellt wurde.
Oder wir erinnern uns an Zune, kann sich da noch jemand dran erinnern?
War das nicht so ein Musikdienst?
Ja, den MP3-Player. Und
ein Gerät, ja.
Ja, also ich sehe das schon so als eher größeres Problem von einer großen Firma, die rumexperimentiert und die halt andere Budgets hat zum Rumexperimentieren als eine kleine und damit tut es oft mehr weh. Es ist natürlich jetzt genauso schlimm auch für eine kleine Firma, Entwicklung am Customer zu machen, aber ja, da sollten wir vielleicht mal insgesamt drüber nachdenken, ob das das Richtige für das Gesellschaftskonzept ist, was wir wollen.
Ich glaube, ich würde auch nicht rumexperimentieren an sich verdammen. Also einige der besten Google-Produkte, die zumindest am bekanntesten sind, sowas wie Google Earth und Google Mail, sind aus solchen Experimentierprojekten entstanden, dass halt Google gesagt hat, wir geben unseren Leuten ein bisschen Freiraum, einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Und dann haben Leute einfach mal was Cooles gebastelt und das wurde dann halt gesehen und aufgegriffen. Da sind einige coole Sachen rausgekommen dabei. Es ist, glaube ich, eher so, dass halt der Firma so ein Fokus fehlt, so ein bisschen. Also jedes Team wurschtelt da irgendwie so ein bisschen vor sich hin und wenn sie irgendwie was haben, was sie irgendwie monetarisieren können, dann schmeißen sie es irgendwie an den Kunden raus. Und dann ein Jahr später stellt sie halt raus, ach hoppla, die Firma war nicht wirklich mit Herz und Seele dabei. Oder der Rest der Firma zumindest. Und dann ist es halt wieder vorbei.
Es ist auf jeden Fall schon noch so ein bisschen ein Problem, trotzdem.
Apropos immer noch ein Problem, wir haben neue Sicherheitslücken in AMD und Intel-Prozessoren. Das hat Mul recherchiert.
Oh Gott, ja, recherchiert. Ich habe es bei Heise gelesen und bei mir ging schon wieder alle Alarmglocken hoch, weil ich diverse Server mit diversen AMD- und Intel-Prozessoren betreibe. Und dann stand da auch so, könnte auch zukünftige ARM-Prozessoren betreiben. Also da ging bei mir erstmal alle Alarmglocken los, weil für mich war schon wieder so Heartbleed und wie sie alle hießen, Achtung, Achtung, Achtung. Wobei Heartbleed ja eher Software war, genau. Aber
du redest von Spectre und Meltdown.
Genau, ich meinte Spectre und Meltdown. Also auch hier erwartet uns wieder eine interessante Melange aus Sicherheitslücken, die du uns aber besser erklären kannst. Du hast im Gegensatz zu mir Informatik studiert, oder?
Ich habe ein bisschen Informatik studiert, ja, bis zum Bachelor.
Gut, das kann ich auch noch. Ich habe auch ein bisschen studiert, aber. Siehst du?
Nee, ich habe den Bachelor auch fertig gemacht. Wobei Hardware war nie so die Ecke, in die ich mich irgendwie verzogen habe. Ich bin dann immer irgendwie bei der Theorie gelandet und bei der Software und so weiter. Das ist auch ein totales Problem im Schlüsseltechnologie-Podcast. Wir würden eigentlich gerne mehr über Hardware reden, als wir es bisher tun, aber das ist halt so ich will nicht sagen blinder Fleck, aber halt der Teil, wo ich nicht so tief drinne stecke. Also was im Prinzip hier zu sehen ist, sehr ähnlich wie bei Spectre und Meltdown. Wir hatten doch auch eine Penta-Radio-Sendung zu Spectre und Meltdown, ich glaube Anfang 2018. Das kann eventuell einer von euch mal verlinken im Pad. Dann haben wir da auch nochmal die Referenz drauf. Aber grundsätzlich ist die Idee, dass wir Seitenkanäle ausnutzen, während der Prozessor Dinge ausführt, passieren Dinge, die zwar nicht nominal für die Auswertung des Programms irgendwie relevant sind. Also es ist nicht, wenn wir eine Berechnung ausführen, kommen halt am Ende bestimmte Zahlen raus. Aber der Prozessor hat ja einen bestimmten Spielraum, wie er jetzt diese Berechnung ausführt. Also wenn man zum Beispiel eine Berechnung hat aus 50 Teilschritten, dann könnte man versuchen, ein paar von diesen Teilschritten umzuordnen, sofern sich dadurch das Ergebnis nicht ändert. Wenn ich irgendwie zwei parallele Terme habe, die ich ausrechne in meiner Formel, dann kann ich mir überlegen, ob ich erst den ersten ausrechne, den linken, dann den rechten, oder ob ich irgendwie Teilstückchen von beiden irgendwie hintereinander immer mache. Der Grund, dass man sowas umordnen möchte, ist, dass so eine Prozessorstruktur ja durchaus relativ kompliziert ist und die halt optimal auszunutzen, erfordert halt so ein bisschen Finesse. Also zum Beispiel hat man halt verschiedene Arten von Befehlen, die man ausführen kann. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen Multiplikationsbefehl, dann brauche ich halt ein bestimmtes Schaltnetz im Prozessor drin, also eine bestimmte Gruppe von Transistoren, die irgendwie diese Multiplikation ausrechnet. Und wenn ich jetzt als nächstes wieder eine Multiplikation ausrechnen will, muss ich ja warten, bis die vorherige fertig ist eventuell. Und dann könnte ich vielleicht sagen, ich kann vielleicht erstmal als nächstes eine Addition machen, weil die könnte ich ja vielleicht mit einem anderen Schaltnetz ausführen und das kann ich dann parallel machen. Und das ist nichts, was der Programmierer selber optimiert, weil der Programmierer weiß im Zweifelsfall nicht, auf welchem exakten Prozessor der irgendwie am Ende laufen wird mit dem Programm. Aber das ist etwas, was diese Prozessoren teilweise selber optimieren können, wenn sie sich dann halt den Code durchlesen und dann quasi schon so die nächsten Instruktionen sich anschauen, die als nächstes kommen, dann werden eventuell solche Entscheidungen getroffen, zu sagen, irgendwie, wir haben hier eine Addition, die können wir nach vorne ziehen, während noch die andere Multiplikation läuft, damit das Ganze dann in der Summe schneller ist. Durch diese verborgene Komplexität ergeben sich halt Möglichkeiten, wenn man dann diese Seiteneffekte sich anguckt, also quasi wenn man irgendwie sehen kann, zum Beispiel der Multiplikator hat gerade irgendwie eine höhere Energieauslastung, da kommt irgendwie gerade mehr Abwärme raus, wenn man das irgendwie rausbekommen kann oder vielleicht da ist eine längere Verzögerung drin, weil andere Programme, die auf einem anderen Kern irgendwo laufen, ebenfalls Multiplikation ausführen wollen, dann kann ich vielleicht daraus Informationen ziehen darüber, was dieser andere Prozessor macht, obwohl ich das eigentlich gar nicht wissen darf, weil das eigentlich ein Prozess ist, den ich nicht sehen soll. Das ist zum Beispiel, wie dieses Squib-Attack hier bei AMD funktioniert, dass diese Scheduler-Queue von dem Prozessorkern als Seitenkanal genutzt wird. Also das, was ich jetzt gerade versucht habe zu umschreiben, hoffentlich einigermaßen verständlich. Immer wenn ich auf sowas raufgucke, auf solche Forschungsergebnisse, bin ich absolut begeistert davon, weil das ist, die stecken so tief drinne in bestimmten Details davon, wie solche CPU-Hardware funktioniert, wo ich ja wirklich nur ein sehr vages Verständnis habe. Und das ist absolut beeindruckend. Es ist genauso wie Kryptographie, wenn irgendwie über Verschlüsselungsalgorithmen geredet wird. Und dann stehe ich halt auch so daneben und ich weiß halt grundsätzlich, was irgendwie gemacht wird, warum man seinen Verschlüsselungsalgorithmus verwendet, aber was der genau innen drinne macht und warum er sicher ist und warum er so schwer zu knacken ist, das übersteigt dann meine Kenntnis ein bisschen. Das geht dann zum Beispiel in dem Fall sehr stark in die Mathematik rein und hier geht's halt sehr stark in dieses ja fast schon elektrotechnische, mikroelektronische Hardwareverständnis rein.
Und das ist dann auch wieder das, was mir so ein bisschen Angst macht, weil ich habe dann so das Bedenken, das kann man denn das Problem noch mit Software lösen, weil irgendwann kommen wir auch an die Grenzen der Software und wenn die Register kaputt sind, in Anführungsstrichen, was ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen das Spektrum-Meltdown-Problem war, dann gibt's halt nur wenig, was man noch mit Software machen kann. Also da kann man irgendwelche Mitigationen machen, also sozusagen irgendwie Software drum umschreiben, die das Problem erkennt und dann abbricht oder irgend sowas. Aber so richtig das Problem in Software lösen kann man halt nie und man muss halt wieder alles wegwerfen und von vorne beginnen, wie sehr ich mir das in der IT manchmal wünsche.
Ja, dass halt so viel Trickserei betrieben wird bei solchen Prozessoren intern, ist halt ein Effekt davon, dass halt Moore's Law nicht mehr so ohne weiteres funktioniert, wie es noch vor 20 Jahren oder so der Fall war. Früher hat man halt einfach von jeder Prozessorgeneration zur nächsten wieder doppelt so viel Leistung rausgeholt, weil einfach die Taktzahlen so stark gestiegen sind mit jedem Schritt. Dann war man dann bei 100 MHz und dann beim nächsten Mal schon bei 200 MHz. Und das ist natürlich klar, wenn ich einen doppelten Takt habe, dann führe ich einfach doppelt so viel aus. Irgendwann ist man dann an physikalische Grenzen rangestoßen. Also im Prinzip seit etwa 15 Jahren haben wir jetzt so bei uns bei 3, 4, vielleicht mal ausnahmsweise 5 GHz eingependelt für Prozessorgeschwindigkeiten, also für Taktraten. Einfach deswegen, weil man ansonsten erstmal ein Abwärmeproblem kommt durch das so schnelle Umschalten dieser ganzen Transistoren, die ja im Prinzip auch nur kleine elektrische Schalter sind, um es jetzt ganz platt zu beschreiben. Jedes Mal, wenn man den umschaltet, entsteht ein bisschen Abwärme und das muss man alles irgendwie abführen. Das ist so das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass man dann in diesen Geschwindigkeiten auch schon in Signalwegprobleme reinkommt, weil man durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt ist. Dass man auch irgendwie die Daten noch innerhalb von der entsprechenden Anzahl Takte vom einen Ende des Prozessors zum nächsten kriegen muss, das ist eventuell auch schon schwierig.
Es gibt auch ein Materialproblem, muss ich hier auch noch anmerken, dass die Transistoren auch mittlerweile so klein sind, dass wir schon auf Transistorengrößen von mehreren Atomgrößen sprechen.
Und dort kommen wir dann natürlich auch so ein bisschen in diese Supply Chain Crisis rein, dass es heute auf der Welt auch nur ein, zwei Fabs gibt, die das überhaupt herstellen können. Und auch das Know-how davon wieder so fissiliert irgendwo in Einzelteilen da liegt. Also wenn Amsterdam jetzt irgendwie sagt, wir lassen eine bestimmte Firma nicht mehr Taiwan beliefern, dann hat Taiwan Probleme. Wenn Taiwan sagt, wir werden von China übernommen, dann bricht die ganze Weltwirtschaft zusammen. Also diese ganzen Dominoeffekte, die sind dann halt einfach auch dort zu erfahren, weil man halt auch hier diese Skalierung nicht mehr hinbekommt. Das ist halt auch überhaupt das Problem bei dieser ganzen Technik insgesamt. Wir brauchen halt viel mehr, was auch verständlich ist für die Menschen. Also der letzte PC, den ich noch verstanden habe, war das ein 486er? C64. Könnte schon sein, aber auf jeden Fall fühle ich mich da halt auch immer weniger wissend. Und wenn Kunden oder Freunde zu mir kommen und fragen, kannst du mir das mal erklären? Und ich zum Schluss mit den Schultern zucke, dann tut mir das auch leid, aber das geht so tief in die Systeme rein, dass man da schon so ein bisschen manchmal auch so wegguckt und das alles als Blackbox betrachtet.
Naja, das muss man auch teilweise. Also wenn man zum Beispiel eine Festplatte hat, die ist an sich auch schon ein kompletter Computer, weil da so ein SATA-Controller drin ist, der dann zum Beispiel irgendwelche Gesundheitsdaten irgendwie von der Platte sammelt und die dann irgendwie abgeben kann, damit man nachfragen kann, hat es eigentlich schon Lesefehler gegeben oder sowas. Und da ist, wenn man gerade so eine SSDs zum Beispiel hat, da wird auch Wear-Leveling betrieben, das halt nicht einfach nur, wenn man sagt, ich möchte an Adresse 17 folgende Daten schreiben, dass es dann einfach genau so reingeschrieben wird, sondern es wird nochmal eine Abbildung gemacht für den Fall, dass einzelne Flashzellen ausfallen in dieser SSD, dass man dann nochmal die Daten stattdessen woanders hinschreibt und sich dann merkt, wo die Daten stattdessen stehen. Und dadurch ist ja dieser Controller auch schon fast ein kompletter Computer, oder nicht fast, es ist ein kompletter Computer, natürlich jetzt nicht mit einem Bildschirm und einer Tastatur dran, aber ein Computer im Sinne von halt ein Prozessor, der halt beliebigen Code ausführen kann, der hat dann halt natürlich bestimmten Code mitgegeben, der da eingebacken ist als Firmware in diesen Controller, aber könnte auch grundsätzlich auch andere Sachen ausführen und ja, das dementsprechend alles zu verstehen, was da vor sich geht, ist natürlich schwierig. Und das bleibt doch nicht nur bei Hardware, das ist ja dann bei Software das Nächste. Wenn ich irgendwie auf meinem Arbeitsrechner, wo Windows drauf ist, drauf gucke, was da alles an Prozessen läuft, da habe ich noch absolut keine Chance zu verstehen, was da vor sich geht. Auf meinem Linux-System versuche ich zumindest irgendwie, dass ich zu jedem Prozess weiß, warum er eigentlich da ist und dass ich irgendwie so ein bisschen beschreiben kann, was er macht und warum er wichtig ist. Aber es ist schwierig. Ich meine, wir sind Leute, die sich mit Technik auseinandersetzen jeden Tag. Für den Durchschnittsbürger ist das komplett aussichtslos.
Und dazu kommt auch noch, ich bin ja nur hier der Älteste im Studio und ich kann mich halt wirklich noch dran erinnern, wie einfach wirklich der Wechsel von meiner 200 MHz Pentium CPU auf den 500 MHz K6-2 war. Also das waren halt wirklich Sprünge, die nicht bloß 200% waren. Das war halt noch ein Unterschied. Und wenn ich mich heute erinnere, wenn ich einem Kunden den Vorjahresprozessor hinstelle, dann merkt man den Unterschied nicht. Das ist einfach für das, was der Kunde macht, ist das total ausreichend. Also das sind halt so viele Kleinigkeiten, die da optimiert sind, wofür es teilweise noch gar keine Software gibt, dass man da noch mit mehreren Vorjahresversionen arbeiten kann. Also ich sage immer, man kann ohne Bedenken heute noch einen 10 Jahre alten Computer für Office-Anwendungen benutzen und ohne sich da was Neues kaufen zu lassen. Und da möchte ich dann auch wieder auf unsere Right to Repair-Sendung verweisen. Also da kann man wirklich auch noch altes Zeug benutzen und das auch noch gut und produktiv.
Ich habe ja jetzt tatsächlich neulich ein Hardware-Upgrade gemacht, also diesen Monat. Ich bin jetzt von einem 2014er CPU auf einen 2021er CPU gewechselt. Also von einem Core i5, ich glaube Sandy Bridge-Generation, auf jetzt einen Ryzen 5600. Und das war dann tatsächlich mal ein substanzieller Unterschied. Also halt einmal schon deswegen, weil ich von 4 CPU-Kerne auf ohne Hyperthreading mit auf 6 CPU-Kerne mit Hyperthreading gegangen bin, also von 4 CPU-Threads auf 12. Das ist schon mal ein substanzieller Unterschied und halt auch, ja, wie viele Generationen von CPUs habe ich jetzt übersprungen, da merkt man das schon mal, dass es tatsächlich ein Unterschied ist. Aber das ist auch, wie gesagt, wie der meint es mit Right to Repair, das ist durchaus eine hoffnungsvolle Perspektive, würde ich eigentlich sagen, dass man halt auch das 2 Jahre alte Notebook nicht sofort wegwerfen muss, weil es irgendwie schon wieder das doppelt so gute irgendwo für denselben Preis im Laden gibt, sondern man kann auch ein Gerät, wenn es noch funktioniert, auch für 5 und 8 und 10 Jahre einsetzen, wenn es halt die Anforderungen erfüllt. Ich habe mich sogar ja auch eher nur so mit einer Träne im Knopfloch von meinem alten CPU getrennt. Und natürlich ein CPU-Wechsel bei so einem Desktop-PC heißt ja dann auch ein neues Mainboard, heißt dann dementsprechend auch neuer RAM, weil das dann DDR4 statt DDR3. Also man hat ja die ganzen Generationssprünge damit einmal. Dementsprechend war das schon durchaus eine Investition. Und ich habe es auch nur deswegen gemacht, weil dann halt tatsächlich die Anforderungen für mich nicht mehr erfüllt waren, weil ich jetzt auch so ein bisschen Livestreaming mache und wenn man dann halt so eine Streaming-Software hat, die Video kodieren muss und den Bildschirm abgreift und dann ist natürlich auch noch das tatsächliche Programm, was man dann am Laufen hat und dann hat man noch einen Browser auf, um die Kommentare von den Zuschauern zu sehen und das ist dann doch ein bisschen zu viel gewesen für den alten CPU, aber das geht ja auch schon deutlich über das, was ein normaler Endanwender mit einem Gerät macht, also für einen normalen Endanwender reicht auch ein 5 und ja vielleicht sogar 10 Jahre alter CPU durchaus gut aus.
Wo wir hier von ältere Hardware und älteren Bedienungs oder können wir auch zu älteren Bedienungsformen überleiten. Es hat sich wohl herausgestellt in einer Studie, dass in Kraftfahrzeugen, also Autos speziellen, Autos zur Bedienung von Funktionen sich besser eignen als Touchscreens.
Knöpfe eignen sich besser. Du hast gesagt, Autos eignen sich besser zur Bedienung.
Oh, Entschuldigung, natürlich Autos eignen sich super gut zur Bedienung von Autos, aber natürlich, ja, genau. Ich meinte Knöpfe. Entschuldigt.
Also jetzt stell ich mir natürlich vor, irgendwie du sitzt im Auto und du hast dann da so ein kleines Spielzeugauto, was du bedienst und machst dann so brumm, brumm und dann geht dein tatsächliches Auto los.
Ich möchte da an Elon Musk mit seinem Mini-Tesla im Tesla, den er in den Weltraum geschickt hat, erinnern. Also sowas gibt's schon. Also.
Ja. Genau, das hat sich bei Autos herausgestellt, das ist ja so ein Designtrend über die letzten 5 bis 10 Jahre, auch maßgeblich von Tesla mitgeprägt, dass halt da nur noch Touchscreens drinne sind. Ich glaube, die sind auch über die Jahre mal größer geworden. Also beim Tesla Model 3, als er dann rauskam mit diesem ja im Prinzip gigantischen iPad, was dann da wie in die Konsole eingebaut ist, anstatt einer Konsole, gab es da natürlich so ein bisschen Scherzereien und sowas, und wie soll denn das funktionieren? Der Grund, warum die das machen, liegt halt auf der Hand. Es ist zwar teurer, irgendwie so ein Touchscreen sich zu holen, irgendwie auch so einen relativ großen, teilweise halt ja mit dem entsprechenden Bildschirmauflösung und was nicht alles. Das ist erstmal grundsätzlich teurer wahrscheinlich, als wenn man die richtige Menge von Knöpfen produziert und die an die entsprechenden Stellen reinverdrahtet. Aber es heißt halt, man kann den Entwicklungsprozess ein bisschen entkoppeln. Also man kann einfach schon anfangen, irgendwie die Produktionsstraße für das Auto aufzubauen, schon diese ganzen Teile, die langfristigen Bestellungen dafür rausgeben, während die Softwareentwickler gleichzeitig noch an der Software tüfteln, noch gar nicht wissen, wo überhaupt die Knöpfe hinkommen und was nicht alles. Oder sie können sogar durch ein Update alles nochmal umstellen und die Knöpfe völlig woanders hinpacken als vorher, was natürlich mit einem mit so festen Reglern, wie zum Beispiel hier auf diesem Mischpult vor mir, nicht möglich ist. Also wenn jetzt irgendwie jemand morgen auf die Idee kommen würde, ach, wir wollen doch noch irgendwie einen extra Lautstärkeregler irgendwo haben, dann müsste man jetzt hier ein neues Gehäuse designen, wo ein entsprechendes Loch drin ist, wo man dann so einen Regler einsetzen könnte. Man müsste wahrscheinlich neue Platinen machen, die man dann entsprechend verkabelt und so. Das wäre alles natürlich nicht notwendig, wenn man einen Touchscreen hat.
Na, ich würde da schon zwei Gegensprüche bringen.
Ja, gerne.
Das erste wäre, deine Autofeeder dort sind programmierbar. Also ich könnte da schon die vorhandenen Knöpfe, die nicht genutzt werden, so programmieren, dass die dein Lautsprecher sind. Also ich habe sozusagen eine vordefinierte Anzahl von Knöpfen, wo ich nicht alle benutze. Zweitens, ich denke, dass da auch ein bisschen Hindsight drin ist, gerade bei Tesla. Die denken einfach, dass irgendwann muss das Auto nicht mehr bedient werden. Und dann will ich diese Metakonsole dort haben.
Ja.
Und das ist genau wahrscheinlich unter Umständen auch, was ich bei der Firma Tesla doch so ein bisschen bewundere, dass die halt auch mal ein bisschen in 10 Jahre vorausdenken. Und da finde ich es dann wieder interessant, also dass ich halt das nicht brauche. Da brauche ich bloß noch einen großen Button, der Stopp macht und wenn es zum Problem kommt.
Aber wenn ich jetzt 10 Jahre vorausdenke, dann könnte man auch sagen, in 10 Jahren kann man dem Kunden anbieten, hier bring dein Auto in die Werkstatt und für meinetwegen $2,000 oder sowas bauen wir dir jetzt die neue Mittelkonsole ein, wo da nur noch der große Touchscreen ist, weil jetzt irgendwie unser Full Self Driving Update rausgekommen ist.
Naja, dann sind wir natürlich wieder bei einer relativ großen E-Waste-Reihe, die ich schon gerne vermeiden würde. Also ich finde das schon sinnvoll, aber natürlich hast du recht, man muss den Mittelweg zwischen Sicherheit und Compliance und in die Zukunft gucken, irgendwie finden.
Ich weiß jetzt also nicht, ob mehr E-Waste entstehen würde, dadurch einfach, dass diese Touchscreens da jetzt schon 10 Jahre lang drin sind und dann zwischendurch kaputt gehen und ausgetauscht werden müssen, als wenn wir einfach diese Knöpfe haben, die wahrscheinlich dann auch 10 Jahre lang halten, wenn sie ordentlich designt sind.
Da ich jetzt so auch eher ein bisschen aus der Ingenieursrichtung mal gekommen bin, ursprünglich mal, muss ich aber auch sagen, dass mir Touchscreens als Bedienelemente nicht gefallen, gerade bei großen bewegten Massen.
Ja, genau, ne? Das ist ja genau das Problem, was auch in dieser Studie angesprochen wurde, was die User Experience angeht. Also halt die, ja, wie der Nutzer tatsächlich damit interagiert. Wenn man in einem Auto sitzt, dann hat man nun mal die Situation, dass man dieses Vehikel primär fahren muss und man ist für das eigene Leib und Leben verantwortlich, dass man diese Aufgabe richtig erledigen kann. Also man kann sich halt nur vorstellen, man stelle sich vor, man würde das Lenkrad ersetzen durch einen Touchscreen wie bei Star Trek. Und man müsste das Auto irgendwie darüber steuern und dann kommt das Auto vielleicht außer Kontrolle. Wie soll das dann funktionieren? Ne, dann würde man ständig irgendwie von der richtigen Position abrutschen. Währenddessen ein Lenkrad ist etwas, was man festhalten kann, wo man vielleicht auch sogar blind ertasten kann, wenn man gerade aus irgendwelchen Gründen nicht weiß, was zu tun ist, wo man jetzt irgendwie hingehen muss. Man kann vielleicht auch, während man irgendwie auf der Straße ein Hindernis sieht, kann man schon ertasten, wo der entsprechende Schalter ist, um einen Blinker zu setzen oder den Scheibenwischer anzumachen oder sowas. Da muss man ja nicht hingucken. Bei einem Touchscreen ist sowas halt nicht möglich, weil man dieses mechanische Feedback nicht hat.
Man hat nicht das mechanische Feedback, dass da ein Schalter ist, und man hat auch nicht das mechanische Feedback, dass er bedient wurde.
Genau, das ist halt dann einfach Captain Obvious, weil das dieses haptische Feedback ist halt in irgendeiner Form doch noch wichtig, weil selbst wenn ich dann meine Augen zumache, kriege ich doch mit, was losgeht. Also ich merke, dass das Lenkrad sich bewegt, oh, something is wrong. Gut, man könnte mit so einem Vibrationsmotor arbeiten, aber das ist tut natürlich gar nicht das darstellen, was ein Lenkrad / ein Button oder ein Ganghebel zur Verfügung stellt. Also man hat halt einfach auch deutlich mehr Informationen in so einem analogen Knopf oder Hebel oder Lenkrad drinne, als man in irgend so ein Touchpad reinhauen kann. Beim Touchpad habe ich halt bloß optische Feedback-Möglichkeiten und das ist auch nicht in der Form compliant, dass das alle Menschen mitnimmt, weil es gibt halt Menschen mit Gehörschwierigkeiten, mit Sichtschwierigkeiten und so weiter und so fort. Und
ja gut, diejenigen werden dann wahrscheinlich kein Auto führen.
Ja, das ist richtig, aber es ist natürlich...
Oder nur mit sehr spezifischen Assistenzsystemen, die dann ja wieder das Problem lösen in irgendeiner Form.
Richtig, genau.
Da habe ich jetzt auch keinen Einblick, wenn vielleicht jemand von euch an den Kopfhörern oder Lautsprechern davon Ahnung hat, würden wir uns auch darüber über Feedback freuen. Ich werde es so oft pluggen. Wir wollen gerne mehr Feedback haben. Das macht die Sendung ein bisschen interaktiver und das lässt auch uns wissen, ob euch das interessiert, was wir hier alles erzählen. Wir haben jetzt nicht irgendwelche komische Analytik, wie das bei Spotify oder YouTube oder so der Fall ist, wo dann der entsprechende Content Creator irgendwie sehen kann, hier bei Minute 10 schalten die Leute alle ab und die Viewerschaft geht irgendwie runter und bei Minute 12 kommen sie wieder zurück oder sowas. Das haben wir nicht. Von daher sind wir da ein bisschen angewiesen auf euer Feedback, damit wir diese Sendung hier auch datensparsam und schön gestalten können.
Also um das so darzustellen, bei uns gibt es noch Biological Intelligence und keine Artificial Intelligence mehr.
Ja, genau. Was wir ja besonders tragisch finden an dieser Meldung mit den Touchscreens und Knöpfen, ist ja, dass eigentlich der Mittelweg ist schon völlig klar. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich Geld holen gehe. Die ganz einfache Lösung ist, ich habe einen Bildschirm, auf dem ich beliebige Inhalte darstellen kann. Und dann habe ich eine Reihe von Knöpfen am Rand von dem Bildschirm. Und an dem Bildschirm steht dann halt neben dem Knopf, was die Funktion davon ist jetzt gerade. Und das ist auch wie in Autos, in vielen Modellen, vielleicht nicht den allerneuesten, aber so, ja, die letzten 10 Jahre über so diese Systeme funktioniert haben, dass man dann halt sagen kann, ich habe dann wie mein Radio vielleicht, was gerade angezeigt wird, da ist dann irgendwie, wie die Station heißt und welcher Song gerade läuft und wie laut es ist. Und dann habe ich da halt diese, meinetwegen 4 Knöpfe auf jeder Seite von dem Bildschirm, wo ich dann irgendwie verschiedene Sender auswählen kann und dann ist es halt dementsprechend beschriftet. Oder ich kann vielleicht in die Navigation wechseln und dann sagen, jetzt die nächste Route planen oder sowas. Hab diese Funktion zur Verfügung. Das ist auch zum Beispiel wie in Flugzeugen solche Systeme designt sind, weil auch da will man ja flexibel Informationen anzeigen können, so dass es dann halt auch solche Bildschirme gibt teilweise. Aber es gibt dann halt die Knöpfe daneben, damit der Pilot halt das auch ertasten kann und kann halt auch zum Beispiel wissen, in dieser Situation, in diesem Menü, gerade ist es der 2. Knopf von oben, den ich jetzt haben will für die Landeklappen oder was auch immer. Und kann das dann halt drücken, hat auch dieses haptische Feedback, dass der Knopf tatsächlich durchgedrückt wurde, dass tatsächlich dieser Druckpunkt erreicht wurde. Und alles ist okay, selbst wenn vielleicht irgendwie das Flugzeug gerade ein bisschen Turbulenzen hat. Also die Lösung liegt eigentlich auf der Hand, aber das würde natürlich ein bisschen mehr Kreativität von den Softwareentwicklern erfordern, das dieses Bedienmodell umzusetzen. Und dann sagt man sich dann doch lieber, ja, es ist doch viel einfacher, wenn es einfach ein Touchscreen ist.
Aber es ist halt auch wieder ein typisch deutsches Problem, weil so wie ich nicht mehr zum Geldautomaten will, will ich auch gerne nicht mehr im Auto sitzen und das selber fahren müssen. Also ich rufe auf für Lösungen, für anonyme Lösungen des Autofahrens als auch des Geldabwickelns.
Also ich muss ja nicht das Fahrzeug steuern, wenn ich in einem Fahrzeug sitze. Das rollt einfach von selber und dann kommt so eine Ansage, wann ich mein Ziel erreicht habe. Dann steige ich aus und dann fährt das Fahrzeug einfach weg. Ich muss nicht mal einen Parkplatz suchen. Das ist total krass.
Und mit 9 € kannst du dann auch bis Ende der Woche weiterfahren.
Unfassbar. Ja, sogar noch bis nächsten Mittwoch. Relativ zum Ausstrahlungszeitpunkt dieser Sendung im Radio. Wenn ihr das im Podcast hört, kann es gut sein, dass ihr den Zeitraum schon verpasst habt. Aber vielleicht hat ja die Politik noch ein Einsehen und es gibt ein entsprechendes Modell weiter. Ich empfehle dazu unsere Sendung vom Dezember, wo wir ein paar Minuten oder auch Stunden über Mobilität der Zukunft geredet haben.
Genau.
So, war noch eine Meldung auf der Liste.
Eine wichtige Meldung. Oh, ja. Genau. Es gibt ein CFP. Ein CFP von was, Nico? Du hast das mitgebracht.
Wo habe ich? Tatsächlich. Und zwar, die Datenspuren 2022 finden natürlich auch dieses Jahr statt. Natürlich, Datenspuren 2022 finden im Jahr 2022 statt.
Was sind die Datenspuren?
Die Datenspuren sind unsere kleine Konferenz bzw. Symposium über Datensicherheit, Technologiefolgenabschätzung und ähnliche Themen hier in Dresden. Im Zentralwerk finden statt im September, am Wochenende vom 16. bis zum 18. September, um genau zu sein. Ja, heute Abend ist der Call for Papers, der CFP, live geschaltet worden unter datenspuren.de.
Aber jetzt mal für die Leute, die jetzt nicht verstehen, was ist ein Call for Papers?
Wir bitten alle Menschen und denkende Wesen, uns Vorträge und Workshops anzubieten, die wir in unser Programm aufnehmen können.
Genau, also wenn ihr Ideen habt, was wir machen können, also unser Motto ist berechnete Welt dieses Jahr, ein sehr schönes Logo, also nochmal hier vielen Dank Nico, dann könnt ihr einfach auf die Webseite datensprung.de gehen, dort klickt ihr auf den weißen Link, hier kannst du einen Beitrag einreichen, dort klickt ihr euch einen Account oder ihr habt noch einen vom letzten Jahr und schreibt uns, über was ihr reden wollt. Also so, ich glaube, die kleinsten Slots sind 45 Minuten. Wir freuen uns auf jeden Fall über alles, was reinkommt und entscheiden dann das, was nehmen. Bis jetzt sind eigentlich fast alle Vorträge angenommen worden. Ist natürlich schön, wenn es in diesem Motto berechnete Welt geht. Also seid kreativ und wir freuen uns über jede Einreichung.
Genau, der CFP ist geöffnet bis zum 4. September. Das ist ein Sonntag, soweit ich mich erinnere. Also bis Sonntag, den 4. September um 13.37 Uhr, sehr gut, könnt ihr eure Vorträge, eure Workshops, eure Beiträge jeder Art einreichen. Die Frist ist leider ein bisschen kurz. Wir sind erst relativ spät bereit gewesen, den CFP aufzumachen. Das geloben wir Besserung?
Ich mache das immer ungern, weil ihr wisst alle, was gerade in der Welt los ist und was passiert noch?
Ja, okay. Also wir fühlen uns dem Anspruch verpflichtet, es vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen früher zu machen, aber wir können keine Garantie übernehmen. Dafür ist die Welt noch nicht berechnet genug, dass wir das sagen können.
Und wenn ihr eine Idee habt, wie man das lösen kann, berechnet, dann erzählt es uns doch auf den Datensprung.
Genau. Wird es auf der Lightning Talks geben?
Wir werden sehen. Also das wäre auf jeden Fall ein Vortrag, den man wahrscheinlich einreichen könnte.
Also wenn jemand von euch gerne mal Lightning Talks moderieren möchte und vielleicht sagt irgendwie, ich wäre interessiert daran, so eine kleine Serie von Vorträgen, ja, von 5 Minuten lang Lightning Talks ermöglichen, das Ganze durchzuführen, damit auch andere Leute zum Beispiel sagen können, ich habe keinen kompletten Vortrag, ich weiß jetzt nicht, worüber ich 45 Minuten reden soll, aber 5 Minuten, darüber kann eigentlich jeder in irgendeiner Form reden über irgendwas Interessantes. Das wäre zum Beispiel eine Idee, dass ihr bei sowas teilnehmt. Oder wie gesagt, ihr habt ein Thema, über das ihr vielleicht auch ein bisschen länger reden wollt. Vielleicht wollt ihr gerne dem Publikum ein bisschen diskutieren, dass ihr einen Impuls gebt und euch dann auf die Fragen aus dem Publikum einlasst und da irgendwie eine Diskussion gestaltet. Also auch wenn ihr jetzt sagt, dieses klassische 45 Minuten Vortragformat ist vielleicht nicht das Richtige für mich, freuen wir uns auf eure Vorschläge. Ich meine, ihr seid mutig. Mehr als Nein sagen können wir nicht.
Aber auch wenn ihr sagt, oh Gottes Willen, ich gucke immer auf den Fußboden und ich bin nicht wirklich jemand, der vortragen will, aber ich freue mich immer, einen guten Vortrag zu sehen, dann kommt bitte vorbei. Am 16.09., das ist der Freitag, bis zum 18.09., das ist der Sonntag, freuen wir uns, euch hier bei uns im Zentralwerk empfangen zu können. Es gibt auf jeden Fall, soweit ich das verstehe, wieder irgendwie eine Küche, die Küfer, glaube ich. Wir sind zusammen mit den Litas, wie auch die letzten 2 Jahre. Die Libertären Tage. Und es sind immer, aber fast immer, wirklich interessante Leute da, selbst wenn man sagt, man guckt keine Vorträge oder man geht auf keine Workshops. Schon die Seitengespräche und die Wow-Effekte und die Menschen, dafür lohnt es sich herzukommen.
Und sollte es euch aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, persönlich vor Ort da sein zu können, wir bemühen uns darum, auch ein Streaming auch dieses Jahr wieder anbieten zu können, sodass ihr wenigstens die Vorträge und Workshops aus der Ferne sowohl live beobachten könnt, als auch dann auf media.ccc.de im Nachhinein sehen zu können.
Damit haben wir die News für diesen Monat abgefeiert. Wir stehen bei 50 Minuten, ziemlich genau. Also wir haben noch etwa 40 Minuten Zeit für das Thema. Wir machen jetzt aber, normalerweise würden wir jetzt eine Musikpause machen. Das Problem ist, wir haben heute leider den Studiorechner nicht ans Laufen bekommen. Ich bin sehr froh, dass wir nur das Mischpult brauchen, um die Sendung zu machen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe ohne Blei, die Gedanken sind frei.
Wir sollten uns auf den Text einigen.
Wir hatten uns vorher auf den Text geeinigt.
Ruhe.
Leider warst du andersweitig beschäftigt.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Zurück aus der Musikpause.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine Live-Aufführung im Penta-Radio haben, Musik.
Ja, also auf jeden Fall auch keine Probleme mit der GEMA.
Das ist ein Volkslied, kein Problem. Genau, ne?
Urheberrecht sollte abgelaufen sein. Falls wir aus dem Volksliedschatz nicht genug schöpfen können, gäbe es noch eine andere Idee, wo wir neue Lieder herbekommen, die keinem GEMA-Zwang unterliegen. Und zwar gibt es da ganz viele KI-Systeme, mit denen man Kreativität automatisieren kann. Das ist die Überleitung in unser Thema heute.
Ich mich doch erinnern, gab es da nicht diese Datenbank, die einfach eine ganze Menge Musiklieder generiert hat und dort darauf dann ein Copyright angemeldet hat und damit kann man eigentlich kein Copyright mehr auf Musik anmelden oder irgendwas. Da gab's noch mal irgend sowas.
Ja, ich glaube, das
jemand
ist so
ein hat das Fall. Mal versucht, auf jeden Fall quasi random alle möglichen Melodiesequenzen an Tönen zusammenzustellen, die auf einen USB-Stick zu speichern und diesen USB-Stick dann quasi als Gesamtwerk und auch als Einzelwerke unter Copyright zu stellen. Das ist, glaube ich, nicht durchgegangen, weil, ja.
Ich glaube, das ist dieses klassische Problem, was Techniker immer wieder haben, dass sie auf Gesetze raufgucken und denken, dass Gesetze halt einfach Code sind und wenn man irgendwie nur den cleveren Exploit findet, dann sagen die Anwälte alle, oh, das ist ja clever, dann haben sie jetzt die Weltherrschaft.
Genau, sie klatschen einmal und ergeben sich.
Genau, es stellt sich regelmäßig heraus, dass es nicht wie Anwälte oder Richter funktionieren.
Mhm.
Das ist durchaus der Grund, warum viele von diesen Gesetzen ein bisschen vage formuliert sind, damit da ein Ermessensspielraum bleibt für die Richter. Das kann man negativ sehen oder positiv. Das ist halt einfach eine Eigenschaft von diesem Rechtssystem, dem wir ausgesetzt sind.
Da ist dann die Frage, wenn wir das GAI-Rechtssystem bekommen, was dann später entscheidet, weil wir haben jetzt gerade schon wieder so diverse News darüber gehabt und hatten auch schon, ich erzähle nur bloß, wer hatte die Zahl 1 gecopyrightet, irgendwie sowas, Facebook
das,
oder sowas? Also
nee, dass Google Cloud gesagt hat, die Datei, die einfach nur 1 und einen Zeilenumbruch enthält, die ist Copyright geschützt, genau. Und die haben jetzt geblockt.
Also ich glaube, wenn dann das Copyright, also die Copyright-KI über die Musik-KI entscheidet, dann wird es ein bisschen spooky.
Ja, ups. Also es bleibt zu hoffen, dass diese KIs sich alle irgendwann gegenseitig ihre Google-Accounts sperren, dann hätten wir wieder Ruhe. Bis dahin, wie gesagt, das eigentliche Thema hier ist Kreativität automatisieren mit KI. Da gibt es also einige Produkte, die durch die Schlagzeilen gegangen sind. Mag uns die jemand vorstellen?
Also insbesondere sind mir in den letzten, sagen wir, Monaten oder eher Wochen mehrere KIs oder KI-ähnliche Systeme untergekommen, insbesondere DALL-E und Midjourney wie auch Stable Diffusion, so heißen die drei, die aus Text Prompts quasi einfach nur ein paar Schlagworten
aus Textanfragen.
Ja, aus Textanfragen so vagen Beschreibungen, worum das Bild handeln soll, die ein Bild generieren.
Wir haben jetzt zum Beispiel den Wikipedia-Artikel zu DALL-E verlinkt. Wenn man da mal reingeht, sieht man hier so ein Beispielbild, was erzeugt wurde von dieser KI. Der Prompt war Teddy Bears working on new AI research underwater with 90s technology. Also Teddybären, die unter Wasser mit 90er-Jahre-Technologie an neuer KI-Forschung arbeiten. Und man sieht ja genau das in diesem Bild. Ne? Man sieht halt zwei Teddybären. Einer hat so einen etwas schon altmodischen Kopfhörer fast auf. Und die haben ja wie so einen geöffneten C64 oder sowas in der Art, also so einen geöffneten Heimcomputer vor sich, wo so Kabel drinne stecken teilweise. Und man sieht auch halt die Wasseroberfläche, wo der eine Teddy noch so ein bisschen rausguckt, offenbar. Also die Beschreibung ist da absolut erfüllt davon. Und dieses Bild wurde nicht tatsächlich aufgenommen. Das wurde tatsächlich von so einer KI nur aus diesem Text erzeugt, der da halt eingegeben wurde. Man kann dann so ein bisschen sehen, ich glaube, was man so generell sagen kann, ist, so der erste Blick sieht immer super aus. Und wenn man dann halt anfängt, genauer drauf zu gucken, dann fällt einem so die Details auf, die nicht stimmen. Also zum Beispiel bei diesen Platine, sowas, die vor sich haben, dass diese Kabel oder diese Strukturen darauf nicht wirklich Sinn ergeben, wenn man dann so ins Detail guckt.
Ja.
Natürlich so, dieser Teddy, die sehen tatsächlich realistisch aus, wahrscheinlich, weil so ein Teddy halt auch nicht so wirklich feine Details hat, die zueinander schlüssig sein müssen. Also natürlich, da hat's feine Haare, aber die reichen halt, wenn die lokal Sinn ergeben und die müssen halt nicht irgendwie größere Strukturen bilden. Also man kann auch zum Beispiel sehen, wenn man sich solche DALL-E-Bilder anguckt, wo dann irgendwelche Text in dem Prompt drin ist, der angezeigt werden soll, das
funktioniert überhaupt
nicht. Also es sieht halt wirklich so aus, ja, es sieht so aus wie demente Leute, die versuchen, Text zu schreiben. Würde ich jetzt mal das beschreiben. Also quasi die jedes Stückchen sieht halt wie ein Stückchen von Text aus, aber es ergibt einfach keinen Gesamtsinn.
Ja.
Also das sind so diese Limitationen.
Und diese, also gerade in der Künstler-Community hat das für sehr viel Aufsehen erregt, diese drei, weil jetzt halt viele Künstler um ihre Jobs fürchten, die ja natürlich in der auch schon erwähnten Spielebranche sehr häufig tätig sind, um da Concept Art und so weiter zu erstellen für neue Spiele. Oder Spielideen grundsätzlich und die könnten damit theoretisch ersetzt werden.
Aber wie immer wird sich da sicher auch wieder irgendwas herausstellen. Also gerade im Kunstbereich gibt es immer wieder mindblowing things. Also da habe ich schon eine ganze Menge coole Sachen gesehen.
Also wir haben hier wieder jede Debatte über Automatisierung, über eine neue Technologie, die irgendwas ersetzt, läuft immer nach genau demselben Muster. Die eine Seite des Arguments ist halt, ja, dadurch gehen die Arbeitsplätze verloren und irgendwie, ja, Leute, die halt vorher noch irgendwie von ihrer Tätigkeit leben konnten, können das halt jetzt halt nicht mehr und sind im Zweifelsfall entweder ihres Gehalts oder ihres Lebenssinns oder beidem beraubt. Die andere Seite ist dann halt genau das, was Mohl jetzt angesprochen hat, dass halt sich irgendwie eine neue Tätigkeit finden wird und dass halt auch in der Vergangenheit das immer passiert ist, dass auch als die Autos dann den Markt für Pferdekutschen haben einbrechen lassen, sind halt diese Jobs, die verloren gegangen sind als Hufschmied, als Postreiter und was nicht alles, sind dann halt stattdessen entstanden in den ganzen Gewerken um Autos herum, also als Tankstellenbetreiber und Mitarbeiter, als Kfz-Mechaniker und so weiter, als halt auch zum Beispiel Hotelbetreiber an der Autobahn oder sowas.
Hat sich das dann wieder ergeben, ne? Diese ganze Zweispaltung der Community, das ist jetzt cool, das ist jetzt eine neue Möglichkeit oder oh mein Gott, wir sind jetzt alle unsere Jobs los. Als zweigespaltene Lage hat es ja auch quasi bei den Informatikern auch vor einiger Zeit gegeben, als GitHub Copilot eingeführt wurde. Die lustige KI, die einmal quer durch GitHub trainiert wurde und dann einem helfen sollte, Code zu schreiben.
Also GitHub ist eine Plattform, auf der man seinen Quellcode ablegen kann für seine Programme und andere Leute können das dann auch dort, wenn es Open Source ist, runterladen. Und man kann darüber diesen kompletten Entwicklungsprozess im Prinzip organisieren, dass zum Beispiel Fehlerberichte gemeldet werden, dass Leute Änderungen vorschlagen können und all diese Sachen.
Das ist übrigens auch wieder so ein Projekt, was von Microsoft übernommen wurde, ja. Also auch wieder ein relativ großer Spieler.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so ein Geld hatten, das Geld hatten, um solche Sachen zu machen wie dieses Copilot. Copilot, ja, hängt übrigens auch zusammen mit OpenAI, also auch dem Hersteller von DALL-E. Ich habe hier bei GitHub gelesen, das basiert auf OpenAI Codex, einem künstlichen Intelligenzmodell, das eine veränderte Version von GPT-3 ist. Und das wiederum ist ja auch ein derartiges KI-System, was Schlagzeilen gemacht hat. Quasi einer der Vorgänger von DALL-E. Der hat nicht aus Textbildern erzeugt, wie das bei DALL-E der Fall ist, oder aus einer Anfrage nach einem bestimmten Code dann halt den Code, wie das bei Copilot der Fall ist, sondern da ging es darum, Text automatisch zu erzeugen, dass man quasi einen Prompt hingibt, also den Anfang eines Textes, und dann generiert einfach den Rest weiter. Quasi im Prinzip unendlich lang. Das ist ja auch so eine Sache, die gab es immer schon mal so als, ja, ich sag mal, Spielerei so ein bisschen mit Markov-Ketten. Markov-Ketten übrigens Thema meiner Bachelorarbeit.
Oh, cool.
Ja. Also Hidden Markov-Modell, um ganz genau zu sein. Das findet man auf meinem GitHub-Account, da liegt die Bachelorarbeit rum, die Quelldateien. Wer interessiert ist, das sollte relativ einfach zu sein, zu meinem Namen was rauszufinden, welcher GitHub-User ich bin. Das ist jetzt eigentlich der Punkt hier. Bei einer Markov-Kette ist die Idee, ich habe halt mir mal einen Text angeguckt. Zum Beispiel, ich sage irgendwie, ich habe die Bibel gelesen. Ich habe irgendwie hier meine Bibel, die maschinenlesbar ist, als Textdatei vorliegt. Und ich trainiere das Markov-Modell darauf. Und dann wird so eine Statistik gemacht, eine relativ einfache, wo einfach nur gesehen wird, wenn ich zwei Wörter zum Beispiel habe, welches Wort kommt als nächstes, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn irgendwie, da steht irgendwie, Adam sieht Eva, ist meinetwegen jetzt unser Beispielsatz, dann heißt es halt irgendwie, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass nach den Wörtern Adam sieht, das Wort Eva kommt. Und natürlich dann vielleicht Adam sieht auch nochmal Kain, dann ist vielleicht das auch noch eine weitere Wahrscheinlichkeit, die dann einsummiert wird und so weiter. Und wenn ich dann über diese ganze Bibel was trainiert habe, dann kann ich als nächstes hingehen und kann einen Text generieren. Ich schreibe die ersten zwei Wörter hin und dann sage ich zu der Markov-Kette einfach, okay, jetzt nimm diese letzten zwei Wörter und such dir ein passendes Wort raus dahinter, entsprechend diesen Wahrscheinlichkeiten. Und dann kommt da das Wort dazu und dann kann ich ja im Prinzip, wie das Autocomplete beim Telefon das macht, ne? Wenn ich dort, wenn man halt auf dem Telefon tippt, hat man ja immer so, dass so drei Vorschlagswörter angezeigt werden und das macht auch diese ähnliche Logik, so nach den letzten zwei, drei, vier Wörtern halt so einen Vorschlag zu machen. Und dementsprechend schreibt es halt dann Wort für Wort diesen Text immer weiter. Und das Ergebnis ist dann relativ faszinierend, weil es sieht auch wieder genauso wie dieses DALL-E, was ich eben vorher schon meinte, ne, mit den Sachen, die auf einer kleinen Ebene Sinn ergeben, weil es halt immer so die letzten zwei Wörter anguckt und dann das nächste Wort wählt. Also es klingt immer erstmal so, als ob es grammatikalisch Sinn ergibt, aber dann halt die Sätze insgesamt ergeben keinen Sinn, weil es halt dann schon quasi vier Wörter später nicht mehr weiß, worüber es gerade geredet hatte. Außer wenn es zufälligerweise halt irgendwie eine konkrete Floskel ist, die halt nur wirklich einmal vorkommt und deswegen er keine andere Wahl hat, als die weiter zu reproduzieren. Und das führt dann zum Beispiel zu merkwürdigen Themensprüngen mitten im Satz, so relativ charakteristisch ist solche Markov-Ketten und dann auch immer ein Quell der Belustigung für die Programmierschüler, die sowas als Fingerübung implementieren. Und im Prinzip GPT ist, wenn ich es jetzt mal stark untertreibe, im Prinzip dasselbe, aber mit ein bisschen mehr Kontext. Also anstatt nur auf die letzten zwei Wörter zu gucken, guckt es auf die letzten 2048 Wörter und hat ein Trainingsmodell mit offenbar 175 Milliarden Parametern, was insgesamt 800 Gigabyte Speicherplatz belegt. Also nicht ganz so kompakt. Ist halt trainiert auf allen möglichen Texten, die es halt so draußen gibt. Und dann kann man halt einen Prompt eingeben. Und es wird etwas generiert, so ähnlich wie es dann bei DALL-E halt auch der Fall ist. Also alles hat sich so ein bisschen aus diesem GPT entwickelt. Ich glaube, diese OpenAI-Leute sind da wirklich so die Weltspitze, oder?
Wahrscheinlich, die Frage also ist...
Zumindest das, worüber geredet wird ständig.
Die Frage ist, ob das dann wieder zum Schluss wie TAI endet. Also ich erinnere, 2016 gab es mal so einen Microsoft-Robot, der auf Twitter losgelassen wurde, ein Chatbot, der dann irgendwann resist wurde. Also wenn man da doch relativ viele... also Wir spielen sozusagen das System und hauen in die letzten 2048 Zeichen halt relativ viel Racist Words und Nazi und was auch immer rein, dann ist da doch die KI dann auch überlastet. Also da merkt man dann auch, wo die Grenzen sind. Die Frage ist, ob das heute immer noch so ist oder ob man da doch einen Schritt vorangekommen ist.
Ja, das ist halt immer das Problem, wenn man die Software von den Nutzereingaben lernen lässt. Dann ist halt die Frage, von welchen Nutzeingaben will man eigentlich lernen?
Naja, da kommen wir auch zu einem großen KI-Problem, und zwar nämlich wirklich der Lerndaten, die ja vorher irgendwie sanitized, also irgendwie sinnvoll gemacht werden sollen, um möglichst neutral zu sein, damit auch wirklich sinnvoller Output auch wieder rauskommt.
Ja, genau.
Damit halt kein Bias, also keine Verfälschung oder halt kein Vorurteil in der künstlichen Intelligenz selbst landet,
was naja, es ist
fast
ja
nicht, unmöglich zu verhindern ist.
Es ist ja nicht mal so einfach zu sagen, ich will, dass keine Verfälschung auftritt, weil zum Beispiel diesem Fall von Tay war halt das Problem, dass es zu wenig verfälscht wurde eigentlich, dass man halt dass den Scheiß, den die Nutzer bei Twitter reinschreiben den ganzen Tag, halt einfach unverfälscht wiedergibt und als bare Münze nimmt. Da hätte man halt ein bisschen mehr voraussortieren müssen. Wenn man natürlich dann zum Beispiel sieht bei DALL-E, ist es offenbar so, halt auch, wenn man fragt, irgendwie, ich möchte eine Person in dem Bild haben, dann wird eine männliche Person generiert mit höherer Wahrscheinlichkeit als eine weibliche Person, was bekanntermaßen durch tatsächliche Statistik auf der Welt nicht zu rechtfertigen ist. Es gibt etwas mehr Frauen als Männer auf der Welt, aufgrund von genetischen Details.
Aber dort haben wir halt einen Social Bias, der halt rüberkommt. Genau.
Das ist halt auch ein grammatikalischer Bias, ne? Wenn man irgendwie von einer Person spricht, dann ist halt bei der ganzen Sachen, von denen es gelernt hat, höchstwahrscheinlich meistens ein Mann gemeint, weil über Männer öfter gesprochen wird. Die sind meistens öfter in prominenten Positionen, zum Beispiel in Machtpositionen, sind dann dementsprechend zum Beispiel auch in irgendwelchen Geschäftstexten öfter repräsentiert, wenn es dann um irgendwelche Managerpositionen geht, die irgendwelche Entscheidungen getroffen haben oder zum Beispiel auch Techniker, die eventuell sprechen, dann ist das nächste auch, dass Weiße überrepräsentiert sind, dementsprechend gegenüber anderen Ethnien.
Gerade da, was das inhärente Geschlecht angeht, muss ich dir ein bisschen reingrätschen. Das ist wiederum sehr sprachabhängig. Es gibt auch genderneutrale Sprachen, die von sich aus grammatikalisch keinen Genus kennen.
Ja, das stimmt.
Beispielsweise das Englische oder das Türkische.
Ja.
Die kennen keinen Genus, dementsprechend ist der Arzt, der im Deutschen generisch maskulin ist, geschlechtslos im Englischen oder im Türkischen.
Und da hat man dann auch diese entsprechenden Diskussionen über Wokeness und über sowas, wenn halt einige Leute auf die Idee kommen, das zu ändern. Also ich bin ja dafür, dass wir das ändern und irgendwie auch die Sprache in sich entwickeln lassen und da ein bisschen in die Richtung gehen, zu sagen, wir lernen von den anderen Sprachen, aber dieses Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Wir wollen bei der GoE bleiben.
Ja, das ist halt durchaus eine wichtige Frage. Und das sind ja auch, wir haben diverse ethische Fragen. Wir hatten jetzt schon das Thema, werden Künstler überflüssig? Wir hatten jetzt dieses Thema, ich würde vielleicht noch zu dieser Sache, werden Künstler überflüssig, um die noch zum Abschluss zu bringen, mal verweisen. Ich hatte einen Artikel gesehen, jetzt auch letzten Monat, wo jemand für seine Software ein Logo designt hat, mittels DALL-E. Mhm. Du hattest das auch gesehen, also Nico. Und man konnte dann so sehen, quasi, er hat halt so Ideen im Kopf gehabt und hat dann DALL-E Bilder generieren lassen. Er hat das halt irgendwie aufgeschrieben, irgend so einen Prompt, also eine Anfrage, ne, ich möchte irgendwie, dass irgendwie so ein, ja, wie so ein Datenbanktopf irgendwie dargestellt wird. Also gibt so ein, es gibt so ein Standardbild in der IT, wie ein Datenbank aussieht, wenn man so Diagramme malt, so als so, so eine Stapel von Zylindern.
Genau, diese Walze.
Wahrscheinlich halt was, was halt irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwie Festplatten oder Trommelspeicher oder sowas darstellen soll.
Trommelspeicher wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich tatsächlich Trommelspeicher. Wer das nicht kennt, sei an Wikipedia verwiesen. Das ist eine etwas ältere Speichertechnologie, die heutzutage obsolet ist. Aber solche Ikonografien halten sich ja, siehe Diskette als Speichernsymbol. Oh, cool. Und da hat er dann halt sowas gesagt, ne, wie so ein, ja, meinetwegen hat er auch gesagt, Stapel von Zylindern und dann halt, was er noch so alles in dem Logo drin haben wollte. Und dann kamen halt so ein paar Sachen raus und er meinte so, ja, das ist noch nicht so das wirklich, was ich meine. Ich probiere mal stattdessen diese Anfrage. Und dann konnte man halt so in diesem Blogartikel sehen, wie er sich durch mehrere, ja, gut und gerne ein paar Dutzend Abfragen durchgehangelt hat, bis er irgendwann mal was hatte, was ihm tatsächlich gefallen hat. Da habe ich dann auch so gedacht, eigentlich ist das genau irgendwie, wie auch der Prozess abläuft, wenn ein Kunde irgendwie ein Logo haben will von einem grafischen Designer, dass er irgendwie, dass der Designer ein paar Vorschläge macht und dann sagt der Kunde, ja, irgendwie sowas, aber dieser klassische Spruch ist ja dann immer, it needs to pop more, or jazz it up a bit. Ne? Also halt so, genau. So vage, so, es muss cooler aussehen.
Ja, ja.
Es muss 20% cooler sein als das.
Ja.
Und dann muss der Designer das irgendwie interpretieren. Und ich könnte mir absolut vorstellen, dass in der Zukunft dieser Prozess so aussieht, dass es gar nicht mal einen Grafikdesigner gibt, sondern vielleicht dann das neue Berufsbild DALI Operator oder sowas, der dann zum Kunden hingeht und mit dem Kunden sich hinsetzt und sagt, ja, wir formulieren jetzt mal aus, wie irgendwie ihr Logo aussehen soll. Ich habe hier mir schon mal so 2-3 Gedanken gemacht und die irgendwie reingeworfen und dann iterieren sie halt so eine Stunde darüber, wie er das halt in diesem Blogartikel selber gemacht hat. Und der Experte ist dann halt dadurch Experte halt mir für diese Software, weil er weiß, wie er solche Anfragen zu formulieren hat, damit das rauskommt, was der Kunde haben will. Damit DALI auch versteht, welche Wörter jetzt irgendwie das entsprechende sind, was er verstehen kann oder wie man Dinge formuliert. Und dann hat man am Ende irgendwie ein Design, was wo der Kunde sagt, okay, das sieht grundsätzlich aus wie das, was ich haben will. Und dann kann man es im nächsten Schritt an den tatsächlichen Zeichner geben, der es dann einmal ordentlich umsetzt, auch in den Details und zum Beispiel auch die Texte draufschreibt, die ja DALI nicht machen kann. Und dann hat man dem Grafikdesigner halt eventuell diesen sehr schmerzhaften Teil des Prozesses weggenommen, wo man ein Hin und Her mit dem Kunden hat, was für beide Seiten immer oft unbefriedigend ist, weil der Kunde sich dann nicht ordentlich verstanden gefühlt und der Designer hat diese ganzen Iterationen von Arbeit, die sich dann alle als nutzlos herausstellen oder halt als ja nicht das Produkt, was der Kunde eigentlich haben wollte. Also das könnte die Sache ein bisschen reibungsloser machen. Ich meine, ja, vielleicht ist es dann wirklich so, dass der Kunde dann, dass dann halt auch netto weniger Arbeitszeit für den Designer drauf geht, aber letztendlich ist das ja auch dasselbe wie der Sprung zu digitaler Grafik. Da gehen auch viele Dinge einfacher, als man nur auf Papier malen kann oder auf Leinwand oder sowas. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir weniger Designer haben. Eher mehr heutzutage.
Naja, es hat natürlich auch so ein bisschen ein paar Probleme. Da kommen wir auch dann noch ins Philosophische rein. Dazu habe ich noch so ein paar Sachen mehr hier notiert. Ich würde jetzt erst noch mal kurz ansprechen, wo kommen denn die Daten her? Das ist das Problem. Und welche, also wie wird daraus generiert? Das hat man ja gerade schon, dass da halt die weiße Haut bevorzugt wird und so weiter und so fort. Und ich selber kann da eine kleine Anekdote halt zugeben. Ich habe das erst jetzt vor 2 Wochen lösen können, das Problem, und hatte das Problem vorher über fast 8 Wochen, dass ich meine E-Mails bei diversen großen Providern nicht einliefern konnte, weil die meinten, ich verschicke Spam. Und ich gucke in meinen Mailserver, wo ich jede E-Mail, die ich rausschicke, in meinem Logbuch mir angucken kann, weil den bloß ich benutze. Und zum Schluss kommt raus, dass die so einen Subdienst nutzen, der eine KI benutzt, um zur Spam-Erkennung, die aber zu mir sagt, ja, sorry, ich habe von dir keine Daten, deswegen tue ich dich als Spammer betrachten, weil du bist halt ein Low-Traffic-Surfer und als Default, ich kann dich nicht lesen, in Anführungsstrichen, daher musst du dich erstmal schlecht einstufen. Und das sind dann halt dann diese ethischen Konsequenzen, die man gesellschaftlich festlegen sollte, ob man sowas will oder nicht.
Ja, du hast noch nicht genug Daten von dir preisgegeben, wir wissen gar nicht, ob wir dir vertrauen können.
Genau, und da wäre halt dann wieder der nächste Punkt, wer hat zum Schluss die Kontrolle über diese Daten? Also es ist halt dann, das ist ja sowieso einer der großen Informationskriege, die wir so ein bisschen hinter den Kulissen haben, Google oder wie sie alle heißen, die halt versuchen, Kontrolle über meine Daten zu kommen. Natürlich bin ich bloß ein i-Tüpfelchen in diesem Datentopf, aber zum Schluss sind es dann doch in irgendeiner Form die Sachen, die von mir generiert wurden und jemand anders hat die Kontrolle darüber. Und da müssten wir uns halt genauso in irgendeiner Form ethisch festlegen als Gesellschaft, darüber klar werden, was wir damit machen wollen. Und für meinen Verstand haben wir viel zu wenig Diskussion darüber, in welche Richtung wir da gehen wollen.
Ja, das ist man sieht es auch daran, dass selbst für einen Techniker wie uns jetzt schwer verständlich ist, was eigentlich in so einem Modell genau vorgeht, ne? Also ich arbeite ja auch im Prinzip mit den Zusammenfassungen, die mir Wikipedia gibt, weil jetzt irgendwie zu DALI zum Beispiel gibt's ein Paper, wenn ich mir das jetzt durchlese, als jemand, der in dem KI-Thema dann doch nicht so tief drinne steckt, der halt nur so ein grundsätzliches Verständnis davon hat, würde ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, mehr zu extrahieren aus diesem Paper als aus der Zusammenfassung bei Wikipedia. Das ist dann halt die Ebene, auf der wir hier diskutieren können oder dann halt, ja, oder halt nicht diskutieren können.
Es ist schwierig. Und deswegen würde ich gerne noch ein weiteres Fass aufmachen, das hatte ich ja schon angesprochen, die philosophische Komponente, weil ein bisschen sehe ich dort auch schon so ein bisschen den Posthumanismus winken, also wenn halt KI eine KI über die andere KI zum Schluss entscheidet, weil wir halt im Recht KI einsetzen, also auch in der Voraussortierung von Spamfiltern oder was weiß ich, dann haben wir halt irgendeinen Punkt, wo Menschen nicht mehr kommunizieren, beziehungsweise wo Menschen auch nicht mehr so richtig da sind. Also die Frage ist jetzt halt, es gibt ja da diesen philosophische Richtung der Posthumanisten, ob man das will oder ob man das nicht will. Ich persönlich bin ja da der Meinung, dass das auch ein bisschen Entwicklung ist und vielleicht ist das auch die Richtung, in die sich der Mind in Anführungsstrichen weiterentwickelt. Das ist halt auch so ein Fass, was ich gerne mal aufmachen würde.
Ich sehe das persönlich auch eher so, dass man einen Computer keine kritischen Entscheidungen treffen lassen sollte, weil man Software nicht zur Rechenschaft ziehen kann für eine bestimmte Entscheidung.
Naja, es gibt allerdings dann wieder so ein Problem, dass es gibt halt bösartige Aktoren auf dieser Welt, Actors, die halt Scheiße machen. Und wenn die halt dir so eine Drohne auf den Leib schießen, dann hast du keine Möglichkeit, die mit menschlichen Möglichkeiten abzuwehren. Deswegen brauchst du Technik, die diese halt abwehrt. Und da hast du halt dann irgendwie wieder genau diese Probleme, dass du halt irgendwie dazu gezwungen bist zum Schluss.
Das bringt ja nichts, wenn auf der Drohne draufsteht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen oder nicht.
Ja, das stimmt auch wieder. Aber zum Rechtsweg, es gibt auch ein paar offene rechtliche Fragen.
Warte mal, ich würde kurz nochmal auf Mohl antworten, auf die Transhumanismus-Sache. Ich weiß ja, ich gehe mal davon aus, ich kenne dich ja, du bist ja kein Videospieler.
Richtig.
Und deswegen kann ich dir da jetzt noch eine neue Perspektive öffentlichen. Jetzt gerade auch diesen Monat war eine der neu veröffentlichten Spiele, was so die Runde gemacht hat, Stray. Neko grinst, Neko hat's gesehen. Was passend ist, weil Neko ist ja das japanische Wort für Katze und der Protagonist oder die Protagonistin, ich weiß nicht, ist
ich das schlecht gespielt?
Der oder die Protagonistin in dem Spiel ist eine Katze, die eine postapokalyptische Gesellschaft erkundet und diese Gesellschaft, also natürlich was halt quasi der Hype um das Spiel war halt, dass man eine Katze steuern kann und dass diese Katze auch natürliches Verhalten zeigt und gut animiert ist und sowas und man kann dann halt, wenn man einen Teppich findet, kann man den halt dann kratzen, wie das Katzen halt tun und kann sich halt auch so bewegen, ne, durch die Landschaft halt über irgendwelche Geländer halt laufen und das funktioniert alles super und so weiter, ne, kann dann da von Balken zu Balken hüpfen und solche Sachen. Aber die Geschichte dahinter ist halt, wie gesagt, eine postapokalyptische Gesellschaft von Robotern, wo es halt auch quasi so angefangen hat, ne? Wir haben irgendwie die Roboter gebaut und die wurden immer klüger und haben uns alle Aufgaben abgenommen und am Ende sind dann die Menschen alle ausgestorben und die Roboter haben dann so quasi archäologisch die Kultur der Menschen wiederentdeckt. Also die waren halt erstmal nur Automaten, ne? Die haben erstmal nur quasi bestimmte Tätigkeiten halt erfüllt, die halt notwendig waren für den Alltag und nachdem die Menschen weg waren, haben die Roboter halt angefangen, die Kultur der Menschen aufzunehmen. Also haben dann halt gesehen, wie es gab halt hier so Musik und die haben die Leute sich so angehört und dann war das irgendwie eine schöne Erfahrung oder sowas. Dann haben die Leute so Essen gekocht und dann findet man dann halt auch irgendwelche Roboter, die als Köche arbeiten, obwohl es eigentlich total widersinnig ist, weil diese Roboter brauchen keine physische Nahrung. Die arbeiten alle mit Strom, ne? Also es ist, aber quasi, sie haben halt so als Cargo-Kulting, ne? Als so reine Nachmachkultur übernommen halt die Kultur der Menschen und lassen die dadurch halt weiterleben. Das war dieser Winkel, an den ich bei Transhumanismus gerade denken musste, ob das vielleicht dann dahin führt, dass dann irgendwie DALI irgendwann ja die Künstler-KI ist, die dann irgendwie sagt, die dann irgendwie verstehen will, warum eigentlich Menschen irgendwie Bilder im Stil eines Pixar-Films sehen wollten.
Oder bitte so nicht viel spoilern vom Spiel, ich habe es noch nicht gespielt.
Das ist nur das Setting, ich habe jetzt nicht irgendwie den Plot-Twist oder sowas.
Das ist gut.
Naja, aber so vom Hype her klingt es für mich wie 2001 kam ja dieses Black and White raus. Ich habe selber noch nie gespielt, aber es war halt auch so ein bisschen gehypt mit so KI und sowas. Also
ja, gut, da war halt KI der technische Punkt quasi, dass du halt eine Zivilisation simulieren kannst mit in Anführungszeichen künstlicher Intelligenz, also aus heutiger Sicht wahrscheinlich sehr primitiv.
Ja, aber es ist natürlich dann auch wieder so eine interessante Sache, dort sich die Geschichte anzugucken und diese Entwicklung und daraus zu lernen, also sozusagen von Black and White zu Stray, zumindest im Computergame, wird man da sicher schon einige Sachen noch dazwischen nennen können, die so ein bisschen eine Entwicklungsgeschichte der künstlichen Intelligenz abbilden.
Wir wollten jetzt zu den rechtlichen Fragen noch kommen.
Genau, zu den rechtlichen Fragen, insbesondere zur Kreativität automatisieren mit KI. Ja. Wie sieht's eigentlich aus, wenn man eine KI mit Daten aus dem Internet füttert, von Kunstwerken, die selber unter Urheberrecht stehen?
Ja, ich habe dazu mal ein bisschen gegraben. Sternchen natürlich an der Stelle, wir sind alle Techniker und keine Anwälte, das sollte klar geworden sein. Dementsprechend ist das hier keine Rechtsberatung. Ich habe trotzdem mal ein bisschen ins Urheberrecht geguckt. Ich habe mich mal vor über 10 Jahren mal im Rahmen der Piratenpartei damals noch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Das ist ja durchaus ein Thema, was immer wiederkehrt. Es gab auch seitdem einige Neuerungen. Also mir ist jetzt erstmals der Paragraph 44b des Urheberrechtsgesetzes aufgefallen.
Sorry, wir müssen hier mal die Live-Radiosendung so ein bisschen brechen. Du musst ins Mikrofon reden.
Okay. Ja. Ich muss hier noch nebenbei auf den Text. Da muss ich das mal so rübernehmen, dass ich das auch so lesen kann. Genau. Paragraph 44b Urheberrechtsgesetz. Zu Text und Data Mining. Also tatsächlich, Data Mining ist ein Wort, was im deutschen Gesetzkanon auftaucht. Und hier steht, Text- und Data Mining ist die automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, klingt soweit erstmal gut, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen. Und Mustererkennung ist ja nun genau das, was so eine KI macht. Also wir speichern nicht am Ende das tatsächliche Bild ab, um es exakt zu reproduzieren, sondern es lernt halt Gewichte im neuralen Netz, siehe unsere Sendung über neurale Netze von 2019, ja doch, vor der Pandemie. Es war in diesem Studio hier. Also das passt ja im Prinzip genau darauf. Wir machen dieses Data Mining und dann leiten wir daraus nicht ab, dass wir einfach dasselbe Bild reproduzieren oder denselben Text, sondern wir leiten Muster ab und Korrelationen. Das ist ja hier natürlich sowas gedacht, wie dass man irgendwelche statistischen Analysen macht. Dafür ist es ursprünglich gedacht, dieser Paragraph. Aber auf diese künstliche Intelligenz als Anwendungsfall trifft das sicherlich auch zu, in meiner, wie gesagt, nicht fachjuristischen Meinung. Und dann geht's halt weiter. Das war jetzt nur die Definition. Absatz 2. Zulässig sind Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen Werken für das Text- und Data-Mining. Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text- und Data-Mining nicht mehr erforderlich sind. Okay, also ich kann eine Vervielfältigung machen von einem urheberrechtlich geschützten Bild, was zum Beispiel im Internet rumliegt irgendwo. Und ich kann damit mein System füttern, trainieren. Und wenn das Training abgeschlossen ist, muss ich dann die Vervielfältigung löschen. Also die Eingabedaten darf ich nicht länger aufheben, als bis das System trainiert ist. Okay. Paragraph 3. Solche Nutzungen sind nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat. Also ein Rechtsinhaber, quasi der die Rechte am ursprünglichen Bild hat, könnte sagen, das will ich nicht. Aber ein Nutzungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken ist nur dann wirksam, wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt. Und ich denke, worauf sich das bezieht, ist Robots.txt. Also, dass man ein bestimmter Standard, mit dem man bei Webseiten oder im Internet verfügbaren Dokumenten, im World Wide Web verfügbaren Dokumenten sagen kann, diese Dateien hier dürfen von Suchmaschinen abgegriffen werden oder halt nicht. Ich denke mal, darauf spielt diese maschinenlesbare Form an. Also man kann nicht einfach nur in das Bild reinschreiben, hallo, bitte nicht für DALI benutzen, sondern man muss es auch in der Form vorliegen haben, zum Beispiel in diesem Robots.txt, dass man es halt auch automatisiert erkennen kann. Denn wenn man Milliarden von solchen Bildern irgendwie abgrasen möchte mit dem Data Mining, dann kann man nicht in jedes Bild einzeln reingucken. Das ist nicht erwartbar. Und dem trägt, oder halt zum Beispiel, wenn man eine Suchmaschine hat, kann man nicht jede von diesen Milliarden von Webseiten alle von Hand lesen, um irgendwie zu gucken, ob da irgendwo drin steht, hallo, bitte nicht. Sondern man ist auf solche automatisiert maschinenlesbaren Annotationen angewiesen. Darauf spielt hier dieser Text ab. Also unter diesem Gesichtspunkt erstmal alles okay. Klingt erstmal super. Allerdings natürlich, wenn jetzt die Situation ist, dass mein DALI trainiert ist und ich sage jetzt irgendwie, hallo, ich möchte folgendes bekanntes Bild wieder zurückhaben. meinetwegen, da irgendwo ist die Mona Lisa dabei. Nicht mehr zu sagen, hallo, gib mir jetzt einfach die Mona Lisa. Irgendwie würde ich diese Anfrage tatsächlich so formuliert bekommen, dass exakt die Mona Lisa rauskommt. Nun ist natürlich die Mona Lisa schon aus dem Urheberrecht rausgefallen, ne? Aber nehmen wir irgendein anderes Bild, was halt noch im Urheberrecht drin ist, wenn ich ihn dazu kriege, genau dieses Bild zu reproduzieren. Sagen wir mal, hallo Dali, gib mir das Poster von Avengers Endgame. Das ist definitiv ein Bild, was noch im Copyright drin ist, noch im Urheberrecht drin. Dann fällt das halt unter eine Bearbeitung, unter einen Remix. Weil ja wahrscheinlich wird Dali das nicht exakt reproduzieren, sondern nur vielleicht so 99% oder sowas. Und dann gilt das halt als Bearbeitung. Also eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers veröffentlicht oder verwertet werden. Das ist jetzt § 23 Urheberrechtsgesetz. Das kann kein Zufall sein. Allerdings wahrt das neu geschaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum benutzten Werk, so liegt keine Bearbeitung oder Umgestaltung im Sinne des Satzes 1 vor. Also irgendwie muss sichergestellt werden bei diesem DALI, damit das zumindest nach deutschem Recht okay ist, dass nur Sachen erzeugt werden, die einen hinreichenden Abstand zum ursprünglichen Werk haben. Und wir sehen auch hier wieder, was ich vorhin schon meinte, so ein Gesetzestext ist kein Code, den kann man nicht automatisiert auswerten, weil was heißt der bitte hinreichend? Das ist eine Ermessensentscheidung von dem entsprechenden Richter.
Naja, und dann haben wir halt das Problem, was du angesprochen hast, diese unterschiedlichen Rechtsrahmen. Also in Frankreich wird das anders bewertet als in Deutschland und so eine KI, da ist das egal, wo das herkommt. Und das nächste Problem ist auch die Durchsetzbarkeit. Woher will ich wissen, ob da mein Bild drin ist, was ich nicht in dieser DALI-Inszenierung haben will? Also ich kann halt genauso, wie ich es nie nachweisen kann, kann ich auch nie das Gegenteil erzeugen, wo ich sagen kann, das ist jetzt mein Bild, weil ich halt ja nie wirklich weiß, wo die Daten herkommen und die da liegen. Also hier sind wir auch wieder bei einem ethischen Problem. Wie will ich einen Rogue-Actor das nachweisen und wie will ich dagegen vorgehen und so weiter und so fort. Also das sind halt Sachen, wo wir ganz neue Rechtssysteme brauchen, wo wir ganz neue Ideen der Jura brauchen für solche KIs.
Also wie gesagt, wenn es nur darum geht, dass dein Bild eingeht, wie gesagt, zumindest nach der deutschen Rechtslage, dieser § 44b lässt da keinen großen Spielraum, wenn du halt nicht schon von Anfang an das alles markiert hast per robots.txt oder gleichen als ich will nicht, dass das abgegrast wird. Das macht natürlich auch realistischerweise keiner, weil wenn man jetzt in robots.txt ausschließt, ist man auch nicht bei Google zu finden. Und das, diese Sichtbarkeit wollen doch die meisten Leute haben, die Inhalte im Internet veröffentlichen, dass die auch gefunden werden können auf diese Weise. Das ist ja schwierig. Außerdem natürlich, die Realität dessen ist halt auch, wenn man irgendwie einen bekannten Comic zum Beispiel macht, dann wird der auch von Leuten kopiert werden und woanders nochmal hochgeladen werden, vielleicht in modifizierter Form mit irgendwelchen neuen Textbubbles drauf. Und es wird vielleicht darüber indirekt seinen Weg reinfinden. Das ist natürlich auch dann nicht rechtens, weil dann eventuell halt eine nicht rechtmäßige Bearbeitung vorliegt im Sinne diesen § 23, den ich gerade gelesen hatte. Ich glaube, das zeigt ein bisschen auf, halt, dass das Urheberrecht da Probleme hat, dadurch, dass halt die Durchsetzbarkeit nicht gegeben ist, durch die schiere Menge von möglichen Vorfällen. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was das Urheberrecht allgemein hat, dass halt das Urheberrecht mal gemacht war für eine Welt, wo ein sehr kleiner Teil von Menschen Urheber sind. Also wo halt vielleicht irgendwie 5% der Bevölkerung in irgendeiner Form urheberrechtlich relevante Werke erzeugt haben, was vielleicht irgendwie 1950, 1960 der Fall war, als dieses Gesetz geschrieben wurde. Heutzutage sind wir in einer Welt, wo im Prinzip jeder Mensch ständig Urheber ist in irgendeiner Form, sei es halt irgendwie, weil du irgendwie einen schnippischen Tweet abgesetzt hast, der dann plötzlich viral geht und dann bist du auch der Urheber von einem millionenfach verbreiteten Werk und bist dir dem eventuell nicht im Klaren darüber, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Wir hatten ja auch mal die Folge Anfang 2020 über Informatikausbildung, wo ich kritisiert hatte, dass im Informatikstudium niemals über Urheberrecht oder sowas geredet wird.
Naja, aber vielleicht ist das ja auch wieder ein neuer Advent von Open Source und Creative Commons. Also ich glaube, dass das dort zumindest ein Ansatz ist, sowas zu anzuleben, dass damit Urheberrecht dann tot wird und wir halt Creative Commons haben. Das wird natürlich in der Form dann das Erschaffen ein bisschen anders machen, weil ich halt doch, wenn ich irgendwas für mich haben will, das dann doch nicht mehr veröffentlichen kann, weil ich muss es halt unter Creative Commons stellen, weil halt sowas wie DALI Creative Commons oder aber auch Open Source sein wird. Also ich denke, das ist zumindest ein Ansatz, es ist zumindest eine Lösung, eine Mitigation, ob das jetzt der Schluss ist, das weiß ich nie. Damit kann man zumindest, hoffe ich, ein bisschen positiv aus der Sendung dann rausgehen. Aber wir haben jetzt noch 4 Minuten, die wir füllen müssen.
Ja, ich bin gerade am gucken, ob ich noch ein schönes Volkslied habe, mit dem wir Schluss machen können.
Der Mond ist aufgegangen.
Der Mond ist aufgegangen. Wo finden wir denn dazu die? Ich muss sagen, da bin ich mir gar nicht sicher, wie die Melodie.
Heute Live-Performance im Penta-Radio? Ja,
wir müssen jetzt irgendwie volksliederarchiv.de, faszinierend.
Also wir freuen uns übrigens auch über Rückmeldungen, wenn euch gefallen hat und wenn ihr es in Zukunft wieder haben wollt, dann können wir auch gerne Leute, die das professionell können, einladen, die dann die Pausenmusik machen.
Ah ja.
Ich zeige mal auf mich.
Ja, ja, du hattest schon mal einen Vorschlag gemacht, das ist dann leider versandet. Das müssen wir, glaube ich, nochmal aufgreifen irgendwann. Oder wir überlegen uns nochmal was anderes. das wäre ein Thema für, ja, wann wir tatsächlich mal Dinge einspielen können. Ich meine, ich bin durchaus dafür, die Sendung voraufzuzeichnen. Das Problem ist dann immer, das ist nicht so der traditionelle Penta-Radio-Modus. Der traditionelle Penta-Radio-Modus, und das geht jetzt wieder hinter die Kulissen so ein bisschen, ist, dass wir uns, wie heute, 2 Stunden vor der Sendung treffen und sagen, was machen wir eigentlich heute? Und dann machen wir so ein bisschen ein Gespräch und dann fällt so auf, ja, das ist ein Thema, darüber können wir tatsächlich vielleicht eine Stunde reden, wie das jetzt mit DALI und GPT und so weiter der Fall war. Und natürlich bei der Voraufzeichnung ist es dann immer so ein bisschen, ja, ein bisschen formaler gewesen, ne? Weil man muss einen Termin finden, man will vielleicht auch irgendwie eine Vorstellung davon haben, was man macht. Vielleicht will man sogar einen Gesprächsgast einladen, was ja auch einige Male passiert ist. Ja, ich würde es gerne öfter haben. Ich würde auch gerne mehr weibliche Stimmen im Radio haben. Das scheitert dann immer so ein bisschen daran, dass wir alle so feststellen, hoppla, in 3 Tagen ist schon wieder Radio. Was machen wir denn? Und das ist natürlich keine Zeit, in der man noch irgendwelche Gesprächsgäste organisieren kann.
Also um da mal beim Thema zu bleiben, vielleicht können wir auch mal eine kreative Sendung machen und uns einen weiblichen AI einladen als Stimme.
Oha. Also wenn da draußen, um jetzt gleich mal den Ball aufzugreifen, wenn da draußen eine weibliche natürliche Intelligenz ist, die was Cooles zu erzählen hat, dann auf jeden Fall immer willkommen. Wenn ihr ein interessantes Thema habt oder etwas, worüber ihr mal sprechen wollt, vielleicht wo ihr einen Gedanken habt, den ihr mal mit jemand anderem reflektiert haben wollt und ihr denkt, das könnte für eine größere Runde interessant sein und ihr habt auch keine Angst vor einem Mikrofon. Ich weiß, das ist ja nicht für alle gegeben und das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber wenn ihr Lust darauf habt, das mal hier zwanglos auszuprobieren, dann seid ihr herzlich willkommen. Lasst es uns gerne wissen an pentaradio@c3d2.de. Ihr müsst auch nicht live dabei sein, wenn euch Dienstagabend nicht passt, dann finden wir auch einen anderen Termin für eine Voraufzeichnung.
Und ihr müsst auch nicht mit uns singen.
Genau. Und Voraufzeichnung finde ich auch deswegen super, weil man kann einfach mal ins Blaue reinreden und dann nach einer Minute sagen, Moment, ich weiß gerade echt nicht, wo ich hingehe, das schneiden wir bitte einfach raus. Und dann nehme ich das einfach raus und dann ist gut. Das ist eine Sache, die können wir nicht machen. Wir singen jetzt, der Mond ist aufgegangen. Mal gucken, wie lange wir das machen. Ich habe hier den Text vor mir. Vielleicht könnt ihr dann einfach einstimmen. Und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Monat wieder. Wir werden jetzt einfach so lange singen, bis wir aus dem Radio rausgeschmissen werden und dann ist Schluss. Ihr findet uns zum Nachhören auf c3d2.de unter dem Menüpunkt Penta Radio und in allen gängigen Podcast-Playern, zumindest deren, die ja noch nicht durchkommerzialisiert sind, wie Spotify oder sowas. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traurig und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt.
Ja, sehr gut. Ich hatte jetzt gerade den Eindruck, als ob ich niesen muss. Habe ich mich kurz ausgemacht. Das tut mir leid.
Oh, eine Minute.
Ja, wir haben noch nicht ganz geschafft.
Noch drei Sekunden. Ja,
4, 3, 2, 1. Mal gucken, wann wir abgeschnitten werden. Das wird sich zeigen.
Jetzt.